meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Vortrag. Vor allem, dass wieder großes Interesse offensichtlich da ist. Wir wollen heute Einblicke in die geistige Welt versuchen. Das heißt, wir wollen ein bisschen versuchen, den Weg nachzuvollziehen, auf dem Rudolf Steiner zu seinen Erkenntnissen gekommen ist. Wir haben ja in der letzten Zeit einige Vorträge hier gehabt, wo wir manches besprochen haben, was Steiner geschildert hat, etwa so wichtige Fragen wie über das Leben nach dem Tod, wie man sich davon Vorstellungen erwerben kann. Wir haben das letzte Mal dann gesprochen über wiederholte Erdenleben, also der Gedanke der Reinkarnation. Und die Frage ist, wie kommt man zu solchen Anschauungen oder wie ist das bei Steiner zu verstehen? Also möchte ich Ihnen zunächst einmal sagen, was Anthroposophie, also als Geisteswissenschaft gemeint, was sie zunächst einmal nicht ist. Sie ist nicht Metaphysik. Was ist Metaphysik? Metaphysik ist ein Versuch, in Gedanken zu erfassen, eine jenseitige Welt. Also das, was über die sinnlich erforschbare Welt hinausgeht, von der man aber meint, es müsste darüber noch etwas geben, und das versucht man jetzt in Gedanken, in logischen, abstrakten, relativ abstrakten Gedanken zu erfassen. Das ist Anthroposophie nicht, absolut nicht. Weil Rudolf Steiner hat sogar an manchen Stellen gesagt, eigentlich, wir sprechen nicht vom Jenseits, es geht nicht um ein Jenseits, es geht um ein Diesseits, es geht um etwas Erfahrbares. Nur ist halt die Welt des Erfahrbaren heute für den durchschnittlichen Menschen relativ eingeschränkt. Eingeschränkt auf die sinnliche Welt, die wir betrachten können, die sinnlich-räumliche Welt, die äußere Welt, und dann erleben wir in uns irgend so etwas wie Gedanken, Gefühle und dergleichen. Das ist also der Bewusstseinshorizont, den wir heute überspannen. In alten Zeiten hatten die Menschen ein durchaus anderes Bewusstsein, als wir es heute haben. Wir haben einiges dazu gewonnen, wir haben aber auch einiges verloren auf diesem Entwicklungsweg. Und was Steiner also möchte mit seiner Anthroposophie, mit seiner Geisteswissenschaft, ist das, was man gewöhnlich das Jenseits, nämlich das Jenseits des sinnlich Erfassbaren nennt, dass das zu einer Erfahrung wird. Das heißt also, er baut seine Erkenntnisse, sagt er, auf Erfahrung auf geistigen Erfahrungen, nicht auf metaphysischen Spekulationen. Das ist einmal etwas sehr Wichtiges. Und das heißt, und was ist es noch nicht? Es ist auch nicht so etwas wie, man könnte sagen, Theologie. Was ist Theologie? Theologie ist gedankliche, auch wieder relativ abstrakte gedankliche Auslegung dessen, was einmal in der Vergangenheit an geistiger Offenbarung gegeben wurde und etwa in den Heiligen Schriften, in der Bibel und dergleichen oder auch bei anderen Völkern niedergelegt ist. Und dann nimmt man das, man hat zwar selbst diese geistigen Erfahrungen nicht mehr, aber man versucht jetzt zu verstehen, was hier in der Überlieferung gegeben ist. Also der Unterschied zur Metaphysik ist, dass die Metaphysik sich gar nicht direkt auf die Heiligen Schriften stützt, sondern sagt, gut, wir haben eine sinnliche Welt, ich denke aber als Mensch, es müsste noch was Höheres geben und ich versuche jetzt spekulativ herauszufinden, wie das sein könnte. Also es muss eine schöpferische Quelle geben, die nenne ich vielleicht Gott und daraus leite ich alles Mögliche ab. Das ist Metaphysik. Die Theologie stützt sich auf ganz bestimmte Überlieferungen aus alter Zeit, die sich aber letztlich auf geistige Erfahrungen stützen und die halt dann immer weiter tradiert wurden. Nur die heutigen Theologen selber haben halt diese geistige Einsicht, diese Wahrnehmung, diese geistige Erfahrung nicht mehr, sondern nur mehr das, was als heilige Schriften übrig geblieben ist. Und Steiner sagt jetzt demgegenüber, die Zeit ist aber reif, den Aufbau zu schaffen zu einer neuen geistigen Wahrnehmung. Das heißt, diese Dinge, die uns einerseits in der Theologie überliefert wurden oder in den Heiligen Schriften überliefert wurden, beziehungsweise das, worüber die Metaphysiker spekulieren, das lässt sich erfahren. Das lässt sich erfahren, wenn es gelingt, das Bewusstsein, das der Mensch heute im Alltag hat, zu erweitern, zu verstärken, zu erweitern auf Bereiche, die ihm heute nicht zugänglich sind, deswegen nicht zugänglich sind, weil sie eben in Wahrheit unter der Schwelle des Bewusstseins liegen oder vielleicht sozusagen über der Schwelle des Bewusstseins, wie auch immer, jedenfalls nicht in dem Bereich, der uns normalerweise bewusst wird. Aber unser Bewusstsein ist etwas Entwicklungsfähiges, das sagt Steiner ganz deutlich. Also das heißt, was Anthroposophie besonders bedeutet, bedeutet sie Entwicklung des Bewusstseins. Steiner sagt, der Mensch ist zu keiner Stunde seines Lebens fertig, sondern er ist immer entwicklungsfähig und namentlich eben auch bezüglich des Bewusstseins entwicklungsfähig. Und war körperlich weniger da. Ab einer gewissen Zeit geht es dann eher bergab und das können wir nicht aufhalten. Aber interessanterweise, gerade da wird geistig das Bewusstsein wacher sogar. Also mit dem Alter. Gewisse Dinge, die man so in der Jugend noch sehr instinktiv macht und vielleicht eh das Richtige trifft, aber so groß ist das Bewusstsein oft nicht dabei. Je älter man ist, je mehr Lebenserfahrung man auch gemacht hat und auch verbunden mit dem Abbau des Körperlichen, tritt das geistige Bewusstsein eigentlich klarer in den Vordergrund. Also wenn nicht dann gerade irgendwie Altersdemenz oder sowas eintritt, was auch ein großes Problem ist, aber das ist dann eine Spätphase, was im Übrigen zweifellos sehr zusammenhängt damit, dass wir heute erstens natürlich älter werden im Durchschnitt als die Menschen in der Vergangenheit, aber vor allem sehr intellektuell geprägt sind. Und der Intellekt ist etwas, was das Werkzeug des Gehirns sehr stark beansprucht. Nicht wahr? Das Gehirn hat ja eine gewisse Aufgabe bei uns. Und ich habe oft hier in den Vorträgen schon gesagt, aber seine Aufgabe ist eigentlich nicht die zu denken, sondern uns das Denken bewusst zu machen. Das Denken nämlich in Wahrheit ist schon ein geistiger Vorgang, ist nicht ein rein physikalisch-chemischer Vorgang, der sich durchs Gehirn abspielt. Und zwar von der Grundlage her. Man kann das eigentlich im Grunde sehr gut verfolgen, also etwa wenn man verfolgt, wie ein Kind sich entwickelt, aber selbst beim Erwachsenen noch, durch das Denken bilden wir und formen wir das Gehirn. Und zwar namentlich die Nervenverbindungen, die drinnen sind. Also wenn das Kind heranwächst, hat es einmal natürlich eine gewisse Grundlage gegeben, aber die ganze Gehirnmasse ist noch sehr unstrukturiert. Und namentlich die Großhirnrinde ist noch sehr unstrukturiert. Und erst indem das Kind seine ersten Erfahrungen macht, langsam so etwas entwickelt, was man Denken nennen kann, erst in dem Zug bilden sich sehr, sehr, sehr viele Nervenverbindungen, dann die Grundlage sind, damit dieses Denken, das nämlich vorher die Aufgabe hat, das Gehirn zu bauen, dann auch bewusst wird. Solange nämlich diese Prozesse, die da ablaufen, das Gehirn bauen und bilden und formen, solange werden sie noch nicht richtig bewusst. Sie werden erst bewusst, wenn dieser Lebensprozess, der da eigentlich stattfindet im Gehirn, wenn der fertige Strukturen trifft und dort sozusagen anrennt im Grunde. Das bildet in Wahrheit das Bewusstsein. Also, Sie müssen sich vorstellen, wir denken, wir bilden etwas, dadurch werden Nervenverbindungen geschaffen. Wir bilden einen neuen Gedanken, dann müssen wir irgendwie, kommen wir immer wieder in Kollision mit diesen Nervenverbindungen. Wir müssen, wenn wir einen neuen Gedanken bilden, müssen wir da wieder was abbauen, umbauen. Das passiert ständig in unserem Gehirn. Das wird uns nicht bewusst, aber uns wird unser Denken bewusst dadurch. Das war in der Vergangenheit bei den Menschen zweifellos nicht so stark, denn unser moderner Intellekt, den gibt es eigentlich gar noch nicht so lange. Also, dass überhaupt die Welt in Gedanken erfasst wird, beginnt so in der griechischen Zeit frühestens einmal, also wo die griechische Philosophie entsteht. Vorher hat man die Welt in Mythen geschildert, in Bildern geschildert, aber nicht in logischen Gedanken. Aristoteles war der Erste, der die Logik formuliert hat. Also ein Schritt schon hin sehr zum abstrakten Denken. Und wenn man sich anschaut, dieses griechische Denken im Übrigen, dann ist das, wenn man jetzt von Aristoteles absieht, das andere noch sehr weit entfernt von unserem modernen Intellekt. Aristoteles ist vielleicht der Erste, der schon mehr als zwei Jahrtausende vor unserer Zeit schon die Richtung dorthin weist. Und es dauert im Grunde durchs ganze Mittelalter durch, bis diese Art des Denkens wirklich ausreif, ausgebildet ist. Womit, interessanterweise? Nicht indem man sich auf die Natur richtet mit diesem Denken, sondern indem man damit Theologie im Grunde betreibt. Etwa die Hochblüte dieses Denkens entsteht in der Scholastik, so im Hochmittelalter. Da ist das strenge, logische, aristotelische Denken angewendet auf die heiligen Schriften, die man jetzt auslegt und auf die Überlieferungen, die im Umkreis dieser Schriften entstanden sind, was haben die Kirchenväter dazu gesagt, der eine sagt dieses, der andere sagt jenes und jetzt wird abgewogen, streng logisch, welches Argument mehr wiegt und wo es mehr Fürsprecher gibt und dann kommt eine Conclusio heraus, wie man eben die heilige Schrift auszulegen hat, weil die Erlebnisse, die dahinter steckten, die die Leute noch hatten, die diese Schriften verfasst haben, die hatten sie nicht mehr. Aber sie konnten jetzt immer mehr mit dem Verstand diese Dinge versuchen zu begreifen, sagen wir mal versuchen zu begreifen. Es ist ja wahnsinnig schwierig, weil in diesen heiligen Schriften geht es um geistige Dinge vor allem und die kann man sinnlich sich sehr schwer vorstellen und sinnlich sehr schwer zunächst einmal verstehen. Nicht, weil wenn man etwa schon nur die Evangelien hernimmt. Da sind manche Schilderungen, wo dann halt die Leute sagen, naja, so kann das ja nicht gewesen sein. Naja, ist ein nettes Märchen, ist gut erzählt, ein nettes Gleichnis vielleicht, aber wie kann man das verstehen? Jesus wandelt über das Meer, ja, warum ist er nicht untergegangen? Und solche Dinge, also wo man ein bisschen in Konflikt kommt oder die Verwandlung von Wasser in Wein und alles mögliche. Also, und die Evangelien sind sicher nicht als Zauberbücher gemeint, wo eben der Hokuspokus beschrieben wird. Also man hat sehr, sehr intensiv damit gerungen, wie kann man sich wirklich eine Vorstellung von diesen Dingen machen, was ist wirklich davon gemeint. Und es sollte aber auch nicht nur eine banale, symbolische Ausdeutung sein. Also da hat man sehr intensiv gerungen, Blüte dann bei Thomas von Aquin etwa, der das wirklich als auf die Spitze geradezu getrieben hat, diese Art des Denkens. Und das Interessante ist, dieses Denken, dieses streng logische Denken, das bildete dann die Grundlage für die Naturwissenschaften. Und das haben wir heute noch drinnen. Nur wendet man es jetzt nicht mehr auf die heiligen Schriften an, sondern jetzt, wenn das Mittelalter vorbei ist, Neuzeit beginnt, plötzlich entdeckt man die sinnliche Welt draußen ganz stark und bekommt Interesse dafür. Das ganze Mittelalter war dieses Interesse nämlich für die Natur ziemlich eingeschränkt. Das sieht man in der bildenden Kunst sehr deutlich, jetzt plötzlich entstehen Landschaftsbilder, man interessiert sich für Landschaften. Im Mittelalter hat man vielleicht Ikonen oder sowas gemalt oder Kreuzigungsbilder und dergleichen, aber die Natur rundherum hat nicht interessiert, es hat mehr interessiert dieser Bezug zum Geistigen, dass man also in sich abmacht. Jetzt wendet sich der Blick nach außen, aber das Denken, das man auf die Natur jetzt anwendet, ist im Grunde dasselbe wie das theologische Denken. Das heißt, die moderne Naturwissenschaft ist auf einem Zweig eine Frucht dieses mittelalterlichen religiösen theologischen Denkens, ganz stark. Aber neu kommt hinzu, die sinnliche Beobachtung. Die gab es auch bei den Griechen noch nicht so, obwohl die Griechen, die alten Griechen, die alten griechischen Philosophen, überhaupt das Volk der Griechen als solches ein sehr sinnesfreudiges Volk war. Aber sie hätten nie so abstrakt, nämlich wie wir heute Naturwissenschaft betreiben, da hätten sie nie einen Sinn dafür gehabt. Sie haben sich erfreut an den Dingen und an der Schönheit der Dinge und an der Schönheit der Natur und an der Schönheit auch ihrer Statuen, die sie geschaffen haben, aber sie hätten nie sich so ganz objektiv als nüchterner Betrachter, als Wissenschaftler gegenübergestellt, der jetzt sagt, interessiert mich, ob das schön oder nicht schön ist, wir wissen, welche physikalischen Gesetze da drinnen sind. Das hätte der Grieche nicht gesagt. Kleine Anfänge höchstens wieder bei Aristoteles drinnen. Das ist ganz interessant, da ist schon so ein kleiner Vorgriff drinnen. Diese Schriften waren aber lange Zeit dann in Europa nicht zugänglich oder wenig zugänglich. In Europa war nämlich nur die Logik des Aristoteles hauptsächlich zugänglich. Diese Schriften über die Naturlehre und Aristoteles war auch der erste Natursammlungen angelegt hat, kleine, also gewisse Systematik hineingebracht hat. Das ging eher alles so Richtung Orient, mit dem haben sich dann die Araber sehr stark beschäftigt. Und die haben dann auch bereits erste Experimentalwissenschaft und das während der Zeit des Mittelalters entwickelt, wo in Europa noch keine Rede davon war. Da waren in Europa, waren das im Grunde, überhaupt anfangs im frühen Mittelalter, waren das im Grunde dumme Bauerntölpel. Verzeihung, wenn ich das jetzt so sage, im Durchschnitt. Selbst die gebildeten Mönche waren das noch. Und man kam dann immer mehr als ein Zugzwang, etwas entgegenzuhalten, dem Islam, die mit höchst gebildeter aristotelischer Logik dahergekommen sind und Punkt für Punkt bewiesen haben, das ganze Christentum, da ist alles falsch. Und sie haben nur zwei empfunden, aber wir haben doch recht, aber eigentlich kann ich gar nicht formulieren, wieso ich recht habe. Ich fühle es halt einfach ganz stark, aber mit der Logik kann ich es nicht beweisen. Da disputieren wir die alles weg. Also hat man sich bemüht, wenigstens an die logischen Schriften des Aristoteles heranzukommen und hat sich daran geschult. Und endlich im Hochmittelalter konnte man ihnen wirklich im Denken Parole bieten. Da ist dann, sage ich mal, fast eine Battstellung entstanden. Ich könnte nicht sagen, welche besser waren. Also es sind aber dann sehr unterschiedliche Auslegungen gekommen. Das ist auch interessant.
Aber die Araber waren uns voraus.
Ah, sie waren uns voraus, absolut. Sie waren uns absolut voraus. Um Jahrhunderte voraus. Also eben sowohl im logischen Denken, eben als auch in der Naturkenntnis. Die hatten Naturkenntnisse, von denen man bei uns nicht träumen konnte. Ich meine, was man bei uns noch hatte, man hatte so manchmal Traum auf die Eingebungen, da hat man Kräuter gefunden, das gegen die Krankheit ist oder gegen jene. Das waren noch Reste eines Erlebens, das die Menschen in ganz alten Zeiten hatten. Ein altes, wenn Sie so wollen, Hellsehen. Hellsehen in dem Sinne gemeint, dass es etwas ist, was über die sinnliche Anschauung hinausgeht und etwas eben verrät von den Kräften, die in den Pflanzen drinnen sind, ohne dass ich sie jetzt chemisch analysieren muss, ohne dass ich klinische Studien machen muss, sondern ich erlebe einfach, wenn ich die Pflanze sehe, erlebe ich, für welche Krankheit es gut ist. Das konnten die Menschen in alter Zeit. Manche zumindest. Und das hat sich sogar noch das ganze Mittelalter durchgehalten bei Einzelnen. Und im Übrigen, vieles, was dann zu diesen Hexenverbrennungen und so weiter geführt hat, war viel Ursache, dass sich die Ärzteschaft, die etablierte Ärzteschaft, die diese Fähigkeiten nämlich nicht mehr hatte, sondern die mehr oder minder halt mit der Logik es versucht haben, gestützt auf Aristoteles, was man dort nur bei den Schriften gefunden hat, wenig noch eigene Erfahrungen hatte, weil Sezieren war über das ganze Mittelalter streng verboten im Grunde und war auch wenig Interesse, das kam erst in der Neuzeit. Aber da gab es also diese Hexen, das heißt so Kräuterweiblein, die wussten das richtige Kräutlein zu finden. Und das hat gewirkt, während das, was die offiziellen Ärzte gemacht haben, die Kuren, die haben ja die Menschen schon von den Leiden befreit, aber endgültig. Also oft zumindest. Einfach, weil man mit einem rein theologischen Verstand halt sehr schwer wirklich Krankheiten kurieren kann. Da fehlt der Zugang. Und das heißt, man hat sich der Konkurrenz entledigt. Und die Kirche hat fleißig mitgeholfen, brav, also hat das auch unterstützt, weil das sowieso sehr, sehr kritisch gesehen hat, dass da Menschen noch irgendwelche so komischen Fähigkeiten haben. Das ist heidnisch, das ist unchristlich, das ist also weg damit. Aber das waren Fähigkeiten, die diese Menschen aber auch nicht bewusst wirklich handhaben konnten, sondern das kam so wie in Traumbildern über sie. Und diese Fähigkeiten waren in der alten Zeit noch viel, viel stärker. Also Rudolf Steiner schildert das sehr deutlich, hat sich sehr intensiv damit beschäftigt und hatte eben auch die Fähigkeit, sich hineinzuleben in das Bewusstsein dieser alten Menschen. Ich meine, wenn man nimmt, man braucht ja, im Grunde braucht man auch nur die Überlieferungen ernst nehmen. Man muss nicht sagen, naja, sie haben das damals alles so komisch formuliert. Man muss es nur ernst nehmen. Wenn man etwa geht in die alte indische Kultur, da findet man immer wieder, dass die alten Inder sagen, also die äußere sinnliche Welt, die physische Welt, da ist der Schleier der Maya darüber gezogen. Das ist, also was wir sinnlich erleben, ist eigentlich ein Schleier, der über die eigentliche Realität gezogen ist. Und dahinter ist die eigentliche Wirklichkeit, nämlich die geistige Wirklichkeit, die sie halt eben die geistige Wirklichkeit genannt haben. Was nichts anderes heißt, dass da ist eine gewisse Grenze, wo unser Bewusstsein eben noch weitergehen kann, wo sich aber langsam ein Schleier darüber zieht. Und man muss das nur ganz ernst nehmen, dass damals in dieser alten indischen Zeit wirklich das Erleben der Menschen sich so geändert hat. Sie haben zuerst noch gar nicht so erlebt, unsere sinnliche Welt, wie wir sie heute erleben. Wir gehen davon aus, naja, ich schaue da hinaus, so ist die Wirklichkeit, so muss man doch die Welt erleben. Gar nicht, gar nicht. So erleben wir heute. Und das hat einen guten Grund, dass wir so erleben, und wir haben etwas sehr Großes gewonnen dadurch, weil wir können uns jetzt ganz bewusst dadurch der Welt gegenüberstehen. Wir erleben die Welt räumlich, aber ich weiß, ich stehe da, da sind die Wände, da sitzen sie, und das ist was anderes. Und ich kann mich abtrennen davon. In dem alten Bewusstsein, das die Menschen hatten, haben sie die Welt nicht so erlebt. Und sie konnten sich auch nicht so trennen davon. Das ist, ohne dass ich jetzt den Menschen mit dem Tier vergleichen will, aber zum Beispiel bei den Tieren haben sie das auch nicht, dass sie dieses räumliche Bewusstsein haben, so wie wir. Kein Tier kann sich der Welt so gegenüberstellen wie der Mensch. Abgesehen davon, dass die Tiere oft anders geartete Sinnesorgane haben, nehmen sie einen Hund her, der ein millionfach reicheres Geruchsvermögen hat als wir, für den ist die Welt hauptsächlich ein Geruchserlebnis. Und in diesem Geruch schwimmt er und bewegt sich und findet sich zielsicher zurecht, und das ist eine Welt, die für uns im Grunde nicht vorhanden ist. Wir merken nichts davon. Wir gehen vorbei und der Hund hat eine reiche Welt, und was die optischen Eindrücke, die interessieren ihn kaum. Wenn der Hund blind ist, ist das in Wahrheit gar nicht so eine große Dramatik, weil er sich ohnehin mit der Nase orientiert. Und ein bisschen vielleicht mit den Ohren, wenn mal ein Geräusch ist, dass er darauf reagiert, aber das trägt weniger dazu bei, um sich ein Bild der Welt zu machen, aber er lebt in diesen Gerüchen drinnen. Ganz stark. Und wir müssen uns ganz klar sein, die Art, wie wir die Welt sehen, hängt eben mit unserer ganz speziellen Organisation zusammen. Wir dürfen nicht einfach sagen, so ist die Wirklichkeit. Nur weil wir sie gerade so erleben. Nicht, weil man spricht heute davon, man muss die Welt objektiv betrachten, also als Objekt. Wir stellen sie uns als Objekt gegenüber. Aber wir müssen uns klar sein, dass die Objekte in der Art nur für solche Subjekte vorhanden sind, wie wir sie sind. Das heißt, in Wahrheit gehört das zusammen. Weil wir als Subjekt so und so gebaut sind und so erleben können, deswegen steht uns die Welt so als Objekt gegenüber. Und wenn wir anders gebaut werden, würde die Welt ganz anders ausschauen. Das heißt, zu sagen, die räumliche Welt ist die Realität schlechthin, ist völlig falsch im Grunde. Aber wir sind während der Neuzeit ganz stark in dieses Erleben hineingekommen, in den Glauben hineingekommen, ich muss mir alles räumlich vorstellen. Wirklich ist, was ich angreifen kann, was räumlich ausgedehnt ist, was ich mit Augen sehen kann, mit Händen greifen kann. Das ist die Wirklichkeit. Und alles muss nach dem Muster sein. Dadurch ist dann immer mehr das herausgekommen, der Materialismus, der dann so im 19. Jahrhundert seine Hochblüte hatte, bis er dann durch die Wissenschaft in der Wende zum 20. Jahrhundert aber so komplett weggefegt wurde, wie es ärgerlich geht, wo man darauf gekommen ist, in der Physik selber, indem man konsequent weitergegangen ist, die Realität besteht nicht aus räumlich ausgedehnten Objekten. Und das, was man halt immer noch Atome oder so nennt, ist sicher eine Wirklichkeit dahinter, aber eins kann ich Ihnen garantieren, räumlich ausgedehnte Objekte sind sie nicht. Sie geben Wirkungen von sich, von denen wir in unserer Betrachtungsweise sagen können, sie wirken im Raum, aber das ist schon alles. Aber dahinter stecken keine kleinen Kugeln, die das aufbauen. Also solche Bilder findet man ja immer noch in den Lehrbüchern, aber die sind völlig unsinnig. Es stimmt mit den Experimenten nicht überein. Sie können sich vorstellen, wie das für die Physiker im 20. Jahrhundert, etwa zur Zeit, als Steiner seine Anthroposophie begonnen hat. Und Steiner beginnt um 1900 mit seinen definitiv anthroposophischen Vorträgen. Um die Zeit beginnt die Quantenmechanik und das der Umsturz, das Wegfegen des materialistischen Weltbildes. Ja, wir tun deswegen trotzdem recht zu sagen, ja, wir orientieren uns räumlich an dem. Wir tun auch gut, dann ist gut, wenn wir aufpassen beim Hinausgehen und nicht da mit dem Kopf anrennen. Das tut weh. Es ist schon Wirklichkeit da. Aber was wir erleben davon, ist ein ganz bestimmtes Bild, das auf uns abgestimmt ist. Das dann sogar feine Nuancen von Mensch zu Mensch hat. dann haben sie halt geglaubt, dass der eine Mensch genau dasselbe sieht wie der andere, wenn er auf dieselbe Stelle hinschaut. Schon auch allein dadurch, dass seelisch einer das wichtig nimmt und das viel bewusster sieht und anderes verschwimmt ihn mehr und der andere sieht wieder ganz was anderes, was ihm wichtig ist. Und wenn die dann miteinander sprechen, denkt man, ich habe jetzt zwei verschiedene Dinge gesehen, obwohl sie bei der gleichen Sache gestanden sind. Also es hängt bei der Wahrnehmung auch immer sehr, sehr ab davon, wie wir innerlich beteiligt sind daran. Das heißt, das eine ist das Äußere, das andere ist das Innere, was wir dazu bringen müssen. Und erst mit beiden zusammen haben wir die Chance, an die Wirklichkeit heranzukommen. Und heute bei uns ist aber diese Trennung sehr stark zwischen Objekt und Subjekt. Das ist ganz stark. Aber dadurch erleben wir uns gerade in dieser Scheidung zwischen Objekt und Subjekt als selbstständiges Ich, als selbstständige Persönlichkeit. Gerade dadurch. Eigentlich hängt das also zusammen mit der Entwicklung unseres Ich-Bewusstseins, dass diese Trennung stattfindet. Und mit der wir halt im Grunde noch gar nicht so richtig umgehen können. Eben zum Beispiel diese Verwechslung, das Objektive ist schon die Wirklichkeit an sich und vergessen die andere Hälfte davon, die mindestens genauso wichtig ist. Und das heißt, alle Erklärungen, die Welt nur objektiv erklären wollen, sind Halbwelttheorien sozusagen, die erklären maximal die halbe Welt, aber die Wirklichkeit finde ich dort nicht, in Wahrheit. In der Physik, in den Naturwissenschaften, auch wie man dieses Bild noch hatte, war es auch nur dadurch gegeben, dass man halt eine andere Seite ja letztlich trotzdem subjektiv dazu getan hat, im Denken und so weiter. Ich muss eigentlich das sinnlich Beobachtete durchs Denken ergänzen, sonst komme ich zu gar nichts. Und im Alltagsleben tun wir das ja auch, tun wir es aber sehr unbewusst. Wenn ich hinausschaue, sehe ich einen Baum, ich sehe nicht irgendgrüne Flecken oder was, sondern ich sehe sofort einen Baum. Dass ich einen Baum sehe, ist aber schon ein Erkenntnisakt in Wahrheit. Weil die reine sinnliche Wahrnehmung wäre, ich sehe verschiedenste Grünschattierungen, die in Bewegung sind, und ich fange aber nichts weiter damit an. Das wäre die reine Sinneswahrnehmung. Aber es kommt meine Erfahrung, meine Kenntnisse, mein Denken dazu, das ist ein Baum, vielleicht kann ich sogar erkennen, was das ist, ein Eichbaum, eine Birke oder eine Tanne oder sonst etwas. Ein Biologe, der gut ausgebildet ist, sieht gleich noch viel mehr, wo ein anderer sagt, naja, Bäume, ja, halt für Bäume halt. Und der andere sieht viel mehr Details, sieht vielleicht sofort welche Krankheiten da sind, weil der diese und jene Erscheinungen zeigt. Er sieht es gleich, nicht er denkt nach und schnappt den Büchel nach, sondern dieses Denken ist ihm so in Fleisch und Blut übergegangen, dass er es in einem Moment mit dem Sinnesbild zusammenbringen kann. Und dann hat er in gewissem Sinn die Wirklichkeit auf einer gewissen Ebene. Also wir sind sehr stark beteiligt an diesem Erkenntnisprozess und das lässt sich ausdehnen. Das lässt sich ausdehnen. Also wie weit lässt sich nach außen ausdehnen? Naja, die Sinne können wir zunächst einmal unmittelbar können wir nicht sehr viel ändern. Wir können natürlich Messinstrumente, Teleskope oder sowas bauen, das ist der Weg, den die Naturwissenschaft gegangen ist. Wir können versuchen, ins Kleine hineinzuschauen bis zu einer gewissen Grenze. Wir können versuchen, in die Weite zu schauen, also Instrumente, die die Sinnesorgane verstärken. Das hat man in der Physik gemacht, in der Naturwissenschaft gemacht. Man kann auf der anderen Seite auch die subjektive Seite, die aber deswegen nicht unwirklicher ist, ist genauso halbwirklich zunächst einmal wie die Außenwelt. Das ist eine halbe Wirklichkeit. Aber man kann auch das da drinnen verstärken. Und dann kommen wir langsam zu dem, dass wir von unserem normalen intellektuellen Denken zu einer tieferen Erkenntnisform kommen. Also ein Denken, das bildhafter wieder wird, wie es einmal in der Vergangenheit war, ohne aber dabei das klare Ich-Bewusstsein zu verlieren. Das ist jetzt grundsätzlich einmal der Weg, den die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners geht und die er sozusagen ergänzend hinstellen will zur Naturwissenschaft. Die Naturwissenschaft versucht nach außen hin die Sinneswahrnehmung zu erweitern durch Messung, durch alle möglichen Instrumente. Aber auf der anderen Seite genügt es eben auch nicht, in der Welterkenntnis und in der Menschenerkenntnis stehen zu bleiben, sozusagen bei diesem mittelalterlichen theologischen Denken, das man jetzt nur auf die Natur anwendet, sondern da müsste man auch weiterkommen. Da gibt es eine Erweiterungsmöglichkeit. Übrigens eine Erweiterungsmöglichkeit, wo wir dann sehr, sehr stark auch beginnen, mit dem zu arbeiten, was wirklich hinter dem Denken an realen Kräften steht, nämlich diese Kräfte, die das Gehirn erst bieten. Tatsächlich ist es nämlich so, dass unser Intellekt, unser gestrengt logischer Intellekt, den wir ihn jetzt verwenden, der ist wirklich ganz beinhart ans Gehirn gebunden. Der Ursprung ist zwar immer noch in etwas darüberstehenden, aber in Wahrheit ist es ganz eng gebunden ans Gehirn. Und unter Umständen geht es sogar so weit, dass wirklich einfach die Gehirnprozesse fortrollen und dadurch Bewusstseinserscheinungen entstehen. Und dann haben wir wirklich das verwirklicht, was die Materialisten sagen, dass das Gehirn denkt. Steiner sagt ganz deutlich auch, das ist nicht ganz falsch. Nur es ist falsch, es ist richtig nur für eine bestimmte Zeit, nämlich gerade für unsere Gegenwart. Da haben es die Menschen so weit gebracht, durch diese Schulung, das Denken so weit ans Gehirn zu fesseln, dass im Grunde, wenn wir intellektuell denken, wirklich nur das Gehirn weiterrollt. Da kommt aber nichts Schöpferisches mehr hinein, da kommt nichts Geistiges hinein. Da kann ich wirklich nur kombinieren das bereits Gegebene, das bereits Erkannte. Das heißt, das eigentlich Geistige ist da draußen, das ist nur mehr die tote Maschinerie, die übrig geblieben ist, die aus einem einstmals lebendigen Denken heraus gebildet wurde und die jetzt, so wie sie ist, weiterwirkt und weiterarbeitet. Und sehen Sie, da kommt, aber das ist im Übrigen das, was dann das Gehirn letztlich auch ruiniert bis zu einem gewissen Grad. Also gerade diese Tätigkeit, wenn sie sehr einseitig wird, wenn man sich mit sehr einseitigen Gedanken beschäftigt, das bindet also am radikalsten das Denken ans Gehirn, dann bildet man sehr einseitige Gehirnstrukturen aus und im Alter ist es dann eben so, dass einzelne Strukturen verfallen. Wenn man sich ein lebendiges Denken bewahrt hat, kann man das relativ gut ausgleichen, weil uns gehen täglich, weiß nicht wie viele tausende Nervenzellen verloren, schon ab relativ jungen Jahren. Nicht, weil es werden bis zur etwa maximal bis zur Pubertät werden noch neue Nervenzellen gebildet, dann nicht mehr. Dann hört das auf, außer wenn es Krebserscheinungen oder was sind, dann, aber das ist auch nicht das, was wir unbedingt wollen. Also ab dann ist ein Abbau. Also wir verlieren wirklich Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Nervenzellen täglich. Und trotzdem funktioniert das Ganze, weil wir diese Ausfälle kompensieren können. Nur wenn die Struktur sozusagen kaputt ist, bauen wir eine neue. Bis zu einem gewissen Grad geht das. Aber wenn man sehr steifes Denken ausbildet, dann wird das schwierig. Dann, wenn man sich nicht sein ganzes Leben lang geübt hat in dem, dann wird das schwierig, dann fallen da rein auch Strukturen aus und ich kann nicht mehr ausweichen. Also das ist mit einer der Ursachen für die Altersdemenz. Und das beginnt schon die Grundlage, das sagt auch Steiner so deutlich, da sieht man jetzt, dass Anthroposophie dann eine sehr praktische Anwendung hat. Am meisten Gift ist es, wenn man bei den kleinen Kindern in der Schule dann schon, in der Volksschule anfängt, sie zu stark zu intellektualisieren. Weil dann präge ich ihnen das schon zu einem Zeitpunkt ein, wo sie eigentlich noch Gehirnsubstanz sozusagen ausbilden müssten, lebendig. Und ich fange dort schon an, das abzutöten und in eine Einseitigkeit hineinzubringen. Und das kommt dann im Alter ganz besonders schädlich heraus. Das kann das Kind nie mehr wettmachen. Weil da ziehe ich ihm Lebenskräfte ab für den Intellekt, die ihm später fehlen. Also je länger ich dem Kind eigentlich Zeit lasse, diese lebendigen Bildekräfte, scheinen jetzt auch Bildekräfte, die das durchformen, je länger ich die leben lasse sozusagen und nicht abtrete zum Intellekt, umso gesünder wird im Grunde der ganze Organismus und namentlich eben auch die Gehirnstruktur. Also das heißt, Anthroposophie, Waldorfpädagogik soll nicht nur eine Theorie sein, sondern wenn man sich in diese Art des Denkens, in diese Art der Geistesschulung hineinbegibt, dann ist das etwas Reales. Ich nehme nicht nur neue Kenntnisse auf, sondern ich ändere die Art des Denkens und ändere dadurch auch die Art, wie das auf meinen ganzen Organismus wirkt. Das heißt, ich überwinde damit nicht nur theoretisch den Materialismus, sondern ich überwinde ihn ganz in der Praxis, ganz real in mir selber. Also dadurch sind zum Beispiel die Gefahr der Verkalkungen und diese Dinge alle, die da passieren, wirkt dem zumindest entgegen. Ich meine, es ist kein Wundermittel, also ich darf jetzt nicht glauben, gut, jetzt also ein bisschen Anthroposophie lesen, ein bisschen Steiner und es kann mir nichts mehr passieren. So einfach ist es nicht, aber es ist ein Impuls in diese Richtung hin. Also, ich meine, Sie müssen denken, so wie es ein paar Jahrhunderte gedauert hat, bis die Menschheit so ganz in den Materialismus hineingekommen ist, so wird sicher auch eine gewisse Zeit dauern, herauszukommen. Theoretisch ist er in der Physik überwunden, aber das ist halt noch eine reine Theorie. Nämlich die Theorien sind nämlich in Wahrheit immer noch mit dem alten theologischen Verstand gesponnen, aber der ist so weit gekommen, dass er sich im Grunde selber ad absurdum geführt hat mit seinen Vorstellungen. Aber es ist jetzt die Zeit, den Aufbau zu machen, wirklich das in der Praxis zu überwinden. Also das soll eigentlich Anthroposophie primär sein. Also es ist eine Realität. Es ist nicht bloß Kenntnisse, die ich aufnehme. Und daher ist jede Beschäftigung mit Anthroposophie, und ich glaube, ich kann sie mich so damit beschäftigen, wie mit anderen Schriften, indem ich halt einfach intellektuell den Inhalt darüber aufnehme und dann nachgrüble, ob das logisch ist, was Steiner sagt, oder nicht logisch ist. Dann gehe ich völlig am Sinn der Anthroposophie vorbei. Wir müssen wahrscheinlich irgendwie so anfangen, wenn man halt Menschen unserer Zeit sind, aber wir müssen uns bewusst sein, dass wir über das hinwegkommen müssen. Ich meine, es gibt genug Anthroposophen, die Anthroposophie genauso studieren, wie man, weiß ich nicht, ein naturwissenschaftliches Buch studiert und sagen, jetzt habe ich bei Steiner das und das gelernt und das ist mir logisch eingeleuchtet und das kann man unterratschen. Und das hat mit Anthroposophie nichts, wirklich nichts zu tun. Also man muss die Art des Denkens ändern, erweitern. Und dazu gibt Steiner einige Übungen, eine ganze Menge Übungen. Aber vielleicht, bevor ich Ihnen dazu ein bisschen Anregungen gebe, Übungen, die jeder im Grunde selber probieren kann, Sie werden sehen, sie sind gar nicht so leicht, ich werde nur ganz einfache Sachen erzählen, ganz grundlegend. Sie brauchen ja keine Angst haben, dass man jetzt dann in irgendwelche mystischen Sphären deswegen abdriftet, überhaupt nicht. Das sind ganz praktische, ganz lebenspraktische Übungen. Also selbst wenn man sagt, ich glaube das alles nicht. Muss man nicht. Muss man überhaupt nicht. Die Übungen kann man einsehen, kann man verstehen, man kann es machen und schauen, was passiert. Und man wird zumindest, das wird ein Erfolg sein, man wird im praktischen Leben sehr viel schlagfertiger sein. Das ist nämlich das Interessante. Also Anthroposophie und Erforschung der geistigen Welten ist nie gemeint als etwas so vom Leben abgezogenes, wo ich jetzt, weiß ich nicht, am Sonntag in den Tempel gehe und mich dort erhebe in höchste Welten, und aber ansonsten unter der Woche bin ich halt Materialist wie gewohnt. Das ist es überhaupt nicht. Also wenn Anthroposophie fruchtbar ist, und das soll sie sein, dann steht sie mitten im Leben drinnen und dann bewährt sich das in jeder Art, wo ich was angreife im Leben, bei den alltäglichsten Dingen, wie ich einander Menschen begegne und so weiter, in persönlichen Konfliktsituationen, wie auch immer. Also dort sollte es sich jedenfalls bewähren, es ist ein weiter Weg. Aber vielleicht schauen wir uns einmal an, wie das in alten Zeiten gehandhabt wurde. In den Zeiten nämlich, die jetzt folgen auf diese alte indische Zeit. Nicht wahr? Da hatten die Menschen, ja, es waren damals hauptsächlich Männer, die diese Erkenntnisse hatten. Während in der Zeit noch früher eher die Frauen waren. Also Sie wissen, es gab früher mal ein Matriarchat und dann ist es mehr in das Patriarchalische übergegangen. Das Patriarchalische hängt auch damit zusammen, dass so ganz leise schon das Intellektuelle mit der Rolle spielt. Das ist einfach, beim Mann ist mehr dieses, immer das Tötende im Grunde drinnen, dieses Absterbende. Das haben wir stärker drinnen. Und also das war schon so in der urindischen Zeit irgendwie so ganz leise am Horizont. Und tatsächlich bestand die Geistesschulung damals gerade darin, nicht, wie komme ich zu dem Geistigen, das da hinter dem Schleier der Maya ist. Der war am Anfang noch sehr durchlässig, also das war ein leichter Grauschleier darüber und Und zwar, ich meine das ganz real. Stellen Sie sich das wirklich ganz real vor. Man erlebt eine Welt, wie wir sie vielleicht in wilden Träumen erleben. Und da wie ist ein zweiter Schleier, in dem sich die Konturen der äußeren Welt abzeichnen. So in etwa müssen Sie sich das Erleben vor tausenden von Jahren vorstellen. Das ist, sind sicher noch Zeiten, also vor diesen Induskulturen und so, also ganz in den Anfängen. Aber was suchte man damals beim geistigen Schulungsweg? Man suchte eigentlich, man erkannte nämlich eines, aber wenn der Schleier darüber kommt, beginne ich mich selbst stärker wahrzunehmen. Weil wenn ich da in diese bunte, sagen wir mal bunte, sehr bewegte geistige Welt hineinschaue, also stellen Sie sich wirklich einmal zunächst wie ein wildes Traumgeschehen vor. Nur es ist halt einfach nicht ein totales Chaos damals gewesen, sondern da war Ordnung drinnen, Systematik. Die haben wir verloren, unser Traumleben ist tatsächlich ein Rest dieses Erlebens, nur es ist völlig chaotisiert und auf Träume kann man so halt nicht wirklich gleich direkt was geben. Damals konnten die Menschen ganz reale Dinge erkennen dadurch und ihr Leben danach einrichten. Aber sie haben sich völlig verloren, wie es bei uns im Traumleben auch ist. Nur wenn man so wirklich in einem Traum drinnen ist, findet man nicht so sich. Man weiß nicht, ich bin das jetzt, der da träumt. Sondern da ist man ganz hineingezogen in dieses Geschehen. Und so war das damals auch. Aber man erlebte, wenn dieser Schleier da drüber kommt, dann finde ich mich eher, da kriege ich so einen Ruhepol. Eigentlich muss ich fast das da hinten ausblenden, um mich zu finden. Jetzt plötzlich finde ich mich. Und die, zum Beispiel das Yoga-Atmen und diese Übungen dienten vorwiegend dazu, einmal diesen Schleier dichter zu machen. Man braucht nicht glauben, dass die alte indische Einweihung sozusagen oder Schulung darin bestand, dort hineinzuschauen. Das hatten sie sowieso. Sondern sie hatten die Aufgabe, zunächst einmal zu sich zu finden und mit diesem gestärkten Ich jetzt dann wieder hineinzuschauen, in dieses Wechselspiel zu kommen. Das heißt, bewusster zu werden und auch dadurch verstehen zu können, unter Anführungszeichen, was ich da sehe. Weil die meisten Menschen haben zwar das erlebt, haben sich irgendwie instinktiv danach gerichtet, aber verstanden haben die meisten wenig. Das waren eben dann nur die wenigen, die Lehrer, die Eingeweihten, wenn man so will, die eben auch sich zurückziehen konnten von dem, zu sich finden konnten und jetzt einmal sich besinnen konnten, was erlebten da eigentlich. Und dann konnten sie darüber sprechen zu bestimmten Zeiten und in bestimmten Momenten. Also das Yoga-Atmen diente vor allem dazu, diesen Schleier zu verstärken in Wahrheit. Also ganz, ganz anders, als man sich meistens denkt, dann macht es auch keinen Sinn, solche Dinge heute zu praktizieren, wenn man in die geistige Welt vorstoßen wird. Dann macht man nämlich genau das Gegenteil davon. Da zieht man sich eigentlich mehr in das Richtung Ich-Bewusstsein, Richtung Materialismus letztlich hinein. Ja? Also das heißt, ich sage jetzt nichts gegen Yoga und Ding, kann man ja Sport oder so machen, aber es sind Übungen, die Richtung Materialismus führen, in Wahrheit. Also das heißt, das Anthroposophie ist ganz etwas anderes. Ist ganz etwas anderes. Das heißt nicht, dass dann nicht viele Weisheiten drinnen stecken, Weisheiten aus der alten Zeit. Klar, damals hat man diese Erkenntnisse auch gewonnen, aber für uns heute ist es eigentlich nicht der Weg in die Zukunft. Wir müssen etwas anderes machen. Also wir müssen, ja, wie hat man es noch gemacht? Ich meine, die ägyptische Zeit vielleicht auch noch ein Beispiel, da wird es noch dramatischer, noch viel dramatischer. Die meisten Menschen hatten bereits den Einblick in diese Welt, die hinter der Sinneswelt ist, verloren. Also der Schleier ist jetzt immer dichter geworden. Es gab eine Zeit, die Rudolf Steiner dann nennt, die urpersische Zeit, das ist die Zeit von Licht und Finsternis. Wir haben so späte Aufzeichnung davon in den Schriften des Zarathustra und so, also diese Lehre von Licht und Finsternis, Ormuz und Ahriman, und die kämpfen miteinander, eigentlich eine Welt, die sehr stark in Schwarz-Weiß gezeichnet ist. So von der ganzen Stimmung her, nicht nur von der Stimmung her. Die Menschen haben die Welt, die sinnliche Welt, nämlich vor allem auch im Hell-Dunkel noch erlebt und gar nicht so in Farben. Die Farben, was sie an Farben erlebt haben, das war noch das, was hinter dem Schleier war im Grunde. weil noch nicht wirklich unsere sinnlichen Farben, sondern das kommt noch durch. Also so ein Übergang, aber die Kontraste sozusagen, die Konturen der äußeren Welt werden sehr deutlich. Das ist diese sogenannte urpersische Zeit, das ist also noch vor der ägyptischen Zeit. Und, aber jetzt geht es in die ägyptische Zeit, da ist der Schleier im Grunde zu. Da ist jetzt wirklich die sinnliche Welt da, da sieht man, zumindest die meisten Menschen sehen nichts mehr. Sehr dramatisch. Also das müssen Sie sich relativ dramatisch einmal vorstellen, dass das verschwindet einmal, dieses Durchschauen. Steiner erzählt, dass das innerhalb sehr kurzer Zeit passiert ist, innerhalb eines sehr kurzen Zeitraumes passiert ist. Und kurz, sagt er, innerhalb von wenigen Wochen eigentlich, ist so eine Welle gegangen durch die damalige Kulturmenschheit, wo das plötzlich ganz, ganz verschwunden ist. Wo also auch die das noch hatten, naturmäßig, wo das also ganz plötzlich verschwunden ist. Muss natürlich ein katastrophales Erlebnis für die Menschen gewesen sein. Also stellen Sie sich das vor, dass plötzlich ihre Art, die Welt zu erleben, eine völlig andere wird, innerhalb weniger Wochen. Damit muss man erst einmal fertig werden. Naja, die Ägypter sind damit fertig geworden und sie haben eine großartige Kultur aufgebaut, aber sie mussten dazu etwas aufbauen, sie mussten einen Weg finden, diesen Schleier wieder zu öffnen. Das heißt, jetzt bewusst einen geistigen Weg zu suchen, einen Schulungsweg zu suchen, der dieses Tor, das jetzt verschlossen ist, wieder öffnet. Die Welt zu finden, die die jenseitige Welt ist. Die jenseitige Welt, in der zum Beispiel auch die Toten zu finden sind. Denn plötzlich jetzt auch war der Kontakt mit diesen Menschen, von denen wir sagen, es sind die Toten, weil wir sie heute ins Grab legen und dann nichts mehr von ihnen weiter erleben, was man aber vorher noch erlebt hat. Vorher war das ganz normal. Der Mensch hat heute den Körper abgelegt, das war ein Erlebnis und man hat aber weiter Kontakt mit ihm gehabt, wenn man mit dieser Welt Kontakt hatte. Das war was ganz Selbstverständliches. Aber jetzt bei den Ägyptern hört das auf. Plötzlich verschwindet das. Also man muss einen Weg finden, in dieses Jenseits hineinzublicken, wo auch die Toten sind. Und das ging nur mehr mit sehr radikalen Mitteln. Also mit ein bisschen Meditation oder so allein reichte nicht. Sondern was musste man tun? Man musste den Menschen in eine Situation bringen, wo er sehr nahe an die Schwelle des Todes herankommt. Ganz real. Und das heißt, die ägyptische Einweihung bestand im Prinzip darin, dass dieser Einzuweihende, dieser Geistesschüler in einen todesähnlichen Zustand versetzt wurde und in diesem Zustand etwa 3 Tage lang gelassen wurde. Und die Priesterschaft hatte das so zu überwachen, dass sie also gerade den richtigen Moment noch erwischt haben, wo der noch zurückgeholt werden kann. Weil die Gefahr ist natürlich sehr groß, dass man dann nicht mehr zurückkommt. Und in der spätägyptischen Zeit ist das auch häufig passiert, da sind dann diese Einweihungen häufig schief gegangen, weil sie nicht mehr zurückgebracht haben. Also man hat ihn sozusagen in einen Art Tiefkoma-Zustand versetzt und dann ging das Tor wieder auf, das Tor für die jenseitige Welt, und wenn man ihn dann zurückgeholt hat, konnte er davon berichten. Und aus dem schöpfen die Ägypter, da haben wir so viel über die Welt der Toten und das erzählt, also weil sie dort eben auch diesen Abgeschiedenen wieder begegnet sind und das erleben konnten. Aber das ist also ein höchst dramatischer Weg natürlich. Also, und Voraussetzung dafür waren schwerste Prüfungen, auch schwerste Prüfungen körperlicher Art. Also wie überhaupt die alten Wege, die alten Schulungswege immer sehr stark das Körperliche in Anspruch genommen haben. Also beim Yoga kann man die verschiedenen Yoga-Stellungen und das alles, also diese ganzen Körperhaltungen dazu, die sehr gezielt waren, um erstens den Menschen in bestimmte Richtungen hineinzuspannen und in bestimmter Weise auf den Blutkreislauf zu wirken. Also allein wenn man im Lotus sitzt, dann wird einfach der Blutkreislauf in den Beinen verlangsamt, dann wird das Dauerwarm gereichert und da hinein meditiert man dann. Im Buddhismus ist das zum Beispiel ganz stark. Und das funktioniert aber eben, hat bei diesen alten Kulturen nur funktioniert, wenn man wirklich auch das Körperliche als Instrument genommen hat. Aber was als Instrument genommen hat, gerade die unteren Teile des Menschen, gar nicht das Gehirn. Das war völlig unwichtig. Selbst Aristoteles hat gesagt, das Gehirn ist ein Blutkühler. Denken entsteht da auch im Herzen, da entstehen die Gedanken. Das ist ein Blut, ist es auch, es hat so feine Blutäderchen, es kühlt wunderbar, ist es auch. Aber wir haben es halt zum Werkzeug des Bewusstseins gemacht, war es damals jedenfalls noch nicht in dem Maße, wie es heute ist. Und eben Aristoteles hat für seine Zeit ganz recht, die griechische Philosophie schöpft ganz stark aus dem. Wir erleben das noch viel mehr da. Und daher ist das Philosophieren auch viel mehr mit der Sprache verbunden, mit dem Sprechen, wenn Sie nehmen, den platonischen Dialoge. Das philosophische Gespräch ist das Wichtige. Und selbst die Schüler des Aristoteles sind philosophierend, sprechend miteinander gegangen, in der Säulenhalle gewandelt. Dann heißt es sogar die Peripatetiker, die herumwandelten. Das ist ein ganz anderes Denken, als wenn ich jetzt sitze in einem Schreibtisch mit Zusammenkniffen nur da oben. Das ist ganz was anderes. Also damals hat man andere Teile des Organismus benutzt als Organ, auf das man sich stützt. Im Übrigen, wenn Sie nehmen zum Beispiel die Leber, die ist viel gescheiter als das Gehirn. Was sich da abspielt an Vorgängen, an chemischen, biochemischen Vorgängen, an Lebensprozessen, dagegen ist das, was sich im Gehirn an Prozessen abspielt, eine Kleinigkeit. Die Leber ist, ich sage einmal, 1 Million Mal intelligenter als das Gehirn. Also wenn wir mit der bewusst werden könnten, dann hätten wir die Super-Hyper-Intelligenz, dann wäre sie anders geartet. Weil sie hat eines nicht, sie hat nicht dieses abstrakt Abtötende, sodass man alles in klaren Definitionen und Konturen fassen kann. Da fließt alles, da bewegt sich alles ineinander. Also es ist ganz was anderes. In alten Zeiten, etwa indische Zeit, dann auch bei den Buddhisten oder so, stützt man sich gerade auf diese Organe da unten. Also das ins Zwergfell hinein, Sonnengeflecht hinein, da meditiert man. Sind ja auch Nervenfasern im Übrigen da innen. Natürlich sind schon die Nervenfasern irgendwo das, was für das Bewusstsein wichtig ist, aber jetzt ganz anders, ganz diffuses Nervensystem. Dadurch entsteht eine ganz andere Art der Erkenntnis, also sicher keine Logik in unserem Sinne. Also ein Wahrnehmen der Welt in Bildern, wenn Sie so wollen. Naja, und dann eben beim Aristoteles oder bei den Griechen geht es halt dann in die Mitte und erst so wirklich der Zug bis über das Mittelalter, bis zur Neuzeit hinaus, dann ist ganz oben das Gehirn das Instrument. Und die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Wie geht es jetzt wieder zurück oder irgendwo darüber hinaus? Das heißt, die moderne Geistesschulung geht wirklich über das hinaus. Das heißt, der Weg ist gerade der, sich überhaupt vom körperlichen Werkzeug zu lösen dabei und das Bewusstsein aufrecht zu erhalten, auch ohne das körperliche Werkzeug. Bis zu einem gewissen Grad, wir verlieren es nicht ganz. Also es ist ganz wichtig sogar, dass wir für das Bewusstsein nach außen brauchen wir ja das sinnliche Bewusstsein und das Gehirn dazu. Das geht also gerade nicht verloren. Nur mit dem können wir nicht das Geistige erkennen. Da sind wir wirklich auf die Außenwelt beschränkt. Da ist dann das andere alles jenseits. Aber es gibt die Möglichkeit, namentlich die Denkkräfte, das heißt das, was in der Realität hinter den Denkkräften steht, diese Bildekräfte, diese Lebenskräfte, die das Gehirn formen, eben zumindest zu einem Teil zu lösen vom Gehirn und zu sagen, ich versuche, mir innerhalb dieser Lebenskräfte selbstbewusst zu werden. Wir schaffen es jetzt also nur dort, wo sie ans Gehirn anstoßen, sozusagen. Also wo wir anstoßen, dort, wo wir ins Wetter und da wachen wir auf, da werden wir bewusst. Wir müssen also jetzt lernen, aufzuwachen in diesen Lebenskräften selber. Das ist also die Aufgabe. Naja, wie kann man das tun? Im Übrigen, vielleicht noch vorher ist so kleine Ding, dass Sie sagen, ja gut, das ist ein Steiners Ansicht und wie schaut es bei anderen aus? Es ist interessant, dass mit dem beginnenden 20. Jahrhundert derartige Erlebnisse, die in diese Richtung weisen, wo sich das Denken eben löst vom Gehirn und wo etwas Tieferes dann hereinkommt, dass das dauernd dort bei einzelnen Menschen auftritt. Ich habe oft öfters hier schon in den Vorträgen den Wolfgang Pauli erwähnt. Wolfgang Pauli ist ein Quantenphysiker, ein Österreicher. Ich nehme ihn deswegen gern. Erstens ist er genau 1900 geboren. Das ist genau das Jahr, wo die Anthroposophie entstanden ist. Er hat aber mit Anthroposophie aber wirklich gar nichts zu tun gehabt. Er war also Quantenphysiker, einer der Führenden. Er ist im Übrigen der erklärt hat, also wie die Atome aufgebaut sind und warum sie überhaupt räumliche Gebilde sind oder erscheinen als räumliche Kräfteverteilungen. Weil das ist nämlich gar nicht selbstverständlich. Nach der Quantenmechanik müsste eigentlich alles auf einen Punkt zusammenfallen. Alles würde das niederste Energieniveau nämlich nehmen, das wäre ein Punkt, die ganze Welt in einem Punkt versammelt. Nur, er hat eine Gesetzmäßigkeit gefunden, bei bestimmten Bestandteilen sozusagen ist es so, dass die nicht alle auf dem gleichen Punkt sein können, sondern die müssen sie jeder an eigenen suchen. Und plötzlich entsteht etwas räumlich Ausgedehntes. Ist aber keine selbstverständliche Eigenschaft. Die Naturgesetze sind so wunderbar, dass in bestimmten Fällen sowas wie Raum entsteht und räumlich ausgedehnte Materie entsteht. Also ganz, ganz spannend. Also war ein ziemlich heller Kopf, dieser Pauli. Er sagte von sich, ich bin antimetaphysisch getauft, denn erstens war Ernst Mach, der große Positivist, war sein Taufpate und außerdem, er hat es mit Geistigen hat er sich überhaupt nicht beschäftigt, er war eigentlich ein streng rational, logisch denkender Mensch. Mit zwei Linken, praktischem Experimentieren nichts, er war gefürchtet, wenn er mal in einem Labor aufgetaucht ist, ist immer irgendwas kaputt gegangen, ohne dass er was angegriffen hat, die Anwesenheit hat genügt. Es gibt so eine nette Anekdote in Göttingen, also da in Göttingen gab es also sehr viele Physiker, praktische Physiker, die Experimente tätig waren, muss in den 20er Jahren gewesen sein oder 30er Jahren vielleicht, und großes Experiment, wochenlang geplant, alles scheint gut zu laufen und endlich schaltet man wirklich jetzt den Strom ein, die Maschine ein, und großer Blitzschlag, alles hin, alle schreien Pauli, weil der schon verschrieben war. Der Pauli war nicht anwesend im Labor. Wochen später stellt sich heraus, genau zu dem Zeitpunkt ist er mit dem Zug durchgefahren. Also eine Katastrophe der Mann. Ja, aber jedenfalls, er hat seinen Intellekt, also er war sehr wiefindet in der Schule schon, also wenn der Mathematikprofessor hat schon eine halbe Stunde herumgerechnet und ist selber nicht aufs Ergebnis gekommen, dann hat er gesagt, Pauli, fix, sag's mir endlich das Ergebnis, du wisst es doch eh schon seit den ersten 5 Minuten, und so war es dann auch, also Logiker war er perfekt. Aber diese ganzen Erfahrungen, die er mit seinem ganzen abstrakten Intellekt gemacht hat, haben ihn dann andererseits in eine schwere Lebenskrise gebracht. Namentlich eben, wie er auch sich beschäftigt hat mit der Quantentheorie und das ganze Weltbild eigentlich zusammengestürzt ist. Das man logisch vorher für richtig und fertig gehalten hat und anders kann man sich gar nicht vorstellen. Das gibt es übrigens bei vielen Physikern zu der Zeit damals, dass das wirklich einschneidende Lebensdramatik war. Das ganze Bild, was so klar, eine kleine Kugel, die sich da bewegen, räumlich ausgedehnt, Materialismus ist doch alles klar und übersichtlich. Und die Physik selber fegt es weg, es ist nicht mehr zu halten. Also sie haben glaubt, sie schweben jetzt im leeren Raum irgendwo. Der Boden ist ihnen unter den Füßen wirklich ganz real sozusagen weggezogen worden. Und viele haben dann zeitweise total den Halt verloren. Also der Pauli war dann drin, ist in den Bars herumgehängt und weiß Gott was. War trotzdem untertags wieder wiff und war immer noch gescheit genug, um die schwierigsten Sachen lösen zu können. Aber so ein Leben hat er, und ist von Träumen verfolgt worden, alle möglichen Albträume. Bis er dann so weit war, dass er zu dem C.G. Jung, zu dem tiefen Psychologen gegangen ist, um Hilfe gesucht hat und es dadurch auch in den Griff ein bisschen bekommen hat und auch gelernt hat zu verstehen, was da aufbricht. Weil was da in diesen Traumbildern, in diesen Albträumen kam, das Interessante war, dass sie sehr viele Regelmäßigkeiten hatten, bestimmte Dinge immer wieder kamen und es waren nicht so ganz normale Träume, also es kam etwas durch. Und er sagt ganz deutlich, ja, hinter unserem abstrakten Denken, hinter unserem heutigen wissenschaftlichen Denken steht eine andere Realität. Das sind auch etwas Gedankenartiges, aber es sind Bilder. Und es sind nicht nur Bilder, es sind Urbilder. Es sind die Urbilder, die eigentlich die äußere Welt erst schaffen. Und er sagt ganz deutlich, und man kann nicht sagen, das sind jetzt rein seelische Phänomene. Die Unterscheidung zwischen psychisch und physisch ist da gar nicht gegeben. Das sind reale Kräfte, die halt in mir, aber auch in der Natur draußen wirken. Das heißt, bildende Kräfte, die ich aber innerlich, also das ist ein schöner Ausdruck, durch ein inneres malendes Schauen erlebe. Also das heißt, er ist aber auch mitbeteiligt daran, trotzdem diese Bilder hervorzubringen, aber es sind Realitäten dahinter. Und er sagt ganz deutlich, sie sind eigentlich den Naturkräften vergleichbar. Also es sind Realitäten, die auch äußerlich in der Welt wirken. Und tatsächlich, das ist in etwa auch das, was Steiner meint mit diesen Bildekräften, die dahinter stecken, hinter unserem abstrakten Intellekt, was eigentlich die bildenden Kräfte sind, die auch unser Gehirn durchformen, die aber auch in der Natur draußen formen sind, die in jedem Baum, in jedem wachsenden Baum formend sind, die in den Tieren formend, gestaltend tätig sind, die nicht nur im Gehirn wirken, die auch die Leber bauen und so weiter. Es sind halt sehr differenzierte Kräfte, die wir aber halt normalerweise verschlafen, wo wir halt nur einen Zipfel in unserem Intellekt abgetötet vor uns haben. Aber es gibt also einige Menschen Anfang des 20. Jahrhunderts, die solche Erlebnisse haben, die also durchbrechen sozusagen durch diesen Schleier jetzt wieder, aber auf eine ganz andere Weise. Also was muss man tun? Man muss hineinkommen in ein Erleben dieser Kräfte, ohne sich jetzt auf irgendein körperliches Organ dabei zu stützen. Das heißt, man muss diese Kräfte loslösen. Naja, was gibt es da für Übungen dazu? Man muss das Bewusstsein verstärken. Man muss die Wachsamkeit, die Konzentrationsfähigkeit im Denken zunächst einmal stärken. Steiner ist sehr stark vom Denken ausgegangen. Er hat doch geschrieben, zuerst philosophische Werke, wenn man so will. Obwohl es auch nicht ganz vergleichbar sind mit den üblichen Philosophien, weil dahinter nämlich, wenn man es genauer betrachtet, nämlich schon so steckt ein Art Übungsweg, um das Denken selber loszulösen. Das war sein eigener Übungsweg, wenn man so will. Er sagt von seiner Philosophie der Freiheit etwa ganz deutlich, das ist mein ganz individueller Schulungsweg im Grunde, meine Art, wie ich dazu gekommen bin. Also das ist etwas ganz Persönliches in Wahrheit. Das ist einfach der Weg, wie er begonnen hat, die Gedanken loszulösen. Ausgehend von der Logik, die ist natürlich drinnen, aber es so lebendig zu machen, dass es sich langsam löst. Naja, es gibt eine ganze Menge Grundübungen, die man dazu tun kann, um sich dazu zu bereiten. Was ich Ihnen ans Herz lege, sind die 6 Nebenübungen. Die sogenannten 6 Nebenübungen. Das sind nicht die Hauptübungen, sondern die 6 Nebenübungen. Das erste ist Gedankenkontrolle. Was heißt Gedankenkontrolle? Gedankenkontrolle heißt, einen möglichst einfachen Gedanken an einem simplen Gegenstand, weiß ich nicht, an der Zündhölzer zum Beispiel, in den Mittelpunkt des Bewusstseins zu stellen und das über eine gewisse Zeit festzuhalten, ohne an irgendetwas anderes zu denken. Sie werden sehen, wenn man das macht, dann fängt es dann plötzlich zum Jucken an, das Telefon läuft 5-mal, das ist gut, stellt man ab, dann juckt es am da, dann zieht es am kalt, dann scheppert das Fenster, es geht alles schief. Und dann fällt einem jetzt, ich muss noch die Mietzeitland anrufen, den Parkschein muss ich wechseln, 100.000 Dinge stürmen ein. Man merkt erst dann, nämlich wenn man so eine Übung konsequent macht, wie viele Dinge eigentlich immer auf uns einstürmen. Wenn man es nämlich energisch versucht, merkt man das erst so richtig. Das ist aber immer da in Wahrheit. Es stürmt so viel ein und versuchen Sie selbst einmal zu beobachten, wenn man an irgendeinen Gedanken hat, wie viel da im Untergrund mitschwimmt und was so vorbei huscht und alles. Das muss man also einmal ganz bewusst in den Griff kriegen. Also was ganz, ein ganz einfach, vielleicht einmal wirklich einen einfachen Gegenstand sich herzunehmen, ihn einmal zu betrachten, ihn in Gedanken zu beschreiben, je simpler, je fader, je langweiliger, desto besser. Je langweiliger, desto schwieriger nehmen. Weil wenn es ein interessanter Gegenstand ist, mit dem man sich gern beschäftigt, dann bleibt man eh leicht dabei. Das geht ganz instinktiv von selber. Nein, was möglichst Fades, was möglichst Langweiliges. Und ganz trocken einfach das Beschreiben, Beobachten, in Gedanken das festzuhalten. Vielleicht als nächsten Schritt dann nur mehr einen reinen Gedanken, keinen äußeren Gegenstand mehr, sondern nur einen einfachen Gedanken als Satz formulierten Gedanken. Ganz was Kurzes und dabei zu bleiben. Sie werden sehen, es ist schwer. Es ist unheimlich schwer, dabei zu bleiben. Und das fordert aber von Ihnen jetzt nicht irgendein Glauben an geistige Reden oder sonst was, überhaupt nicht. Das ist ja praktisch viel. Sie werden sehen, wenn Sie das eine Zeit machen, mindestens einmal einen Monat lang. Mindestens. Kann man immer wieder nebenbei machen, aber mal zunächst einmal einen Monat lang nur diese Übung. Sie werden sehen, dass Sie einfach im Denken einmal viel schlagfertiger, viel aufmerksamer werden, viel schneller irgendwo eine Lösung finden, wo andere jetzt logisch überlegt werden, dieses und jenes, und man sagt, so ist es. Und nachher kann ich das logisch auch erklären, aber ich finde es gar nicht mit der Logik, sondern ich erfasse es unmittelbar. Weil unmittelbar sozusagen eine Anschauung, eine geistige Anschauung, wenn man so will, dieser Sache bekommen. Also im Grunde eine ganz simple Übung, aber nicht einfach. Was als zweites sehr wichtig ist, ja, vielleicht als Vorgeschichte dazu, wenn wir so jetzt unser Subjekt betrachten. Also es geht ja jetzt, dass wir das erziehen und schulen, also das, was drinnen ist. Es geht weniger um die Fernwärme draußen, als jetzt die inneren Kräfte, die wir stärken. Da haben wir immer mal das Denken. Was haben wir noch in uns? Wir haben das Fühlen, wir haben das Wollen vor allem. Also mal sind die Grundkräfte des Seelenlebens hernimmt. Das hat alles natürlich viele Schattierungen. Also das Denken schulen wir mal mit der Gedankenkontrolle, kräftigen es. Das nächste, was sehr entscheidend ist, den Willen zu schulen. Den Willen zu schulen in der Richtung, dass man sich vornimmt, eine ganz bestimmte Handlung, eine ganz bestimmte Tat konsequent aus freier Entscheidung jeden Tag zu tun, am besten zu einer bestimmten Uhrzeit. Die Taschentücher nehmen von der linken Tasche in die rechte, geben Punkt 12 Uhr. Jeden Tag. Ist auch ganz was Simples, fordert kein Glauben ans Geistige oder sonst irgendwas. Sie werden sehen, es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht. Die erste Woche passiert jedes Mal, Jesus und der Eier kommen da, ich habe das vergessen. Am nächsten Tag, ich habe gar keine Taschentücher mit. Blöd. Man kann nicht übrigens leichter, wenn man eben sowas macht oder so, wurscht, egal.
Medikamente direkt zu nehmen auf die Söhne.
Ja, genau. Ja, da fängt schon die Schwierigkeit an, richtig, da fängt schon die Schwierigkeit an. Ganz genau. Wichtig dabei ist, dass Sie vorhin etwas machen, was wirklich im Grunde eine ganz sinnlose Handlung ist, die nicht durch den Alltag gefordert wird. Also wenn ich sage, ich muss Blumen gießen jeden Tag, können es auch machen, ist schon wichtig, weil sonst vertrocknen die Blumen. Aber das reicht als Übung nicht, weil das eigentlich durch den Gang der äußeren Verhältnisse sowieso gefordert ist. Es geht darum, etwas zu machen, was völlig unnötig ist im Grunde fürs Äußere. Das nach außen hin überhaupt keinen Sinn macht, sondern nur dient der Erziehung, ganz aus der Freiheit heraus den Willen zu betätigen. Willentlich zu sagen, um 12 Uhr oder um 16 Uhr, wie auch immer, tue ich dieses oder jenes. Und ich mache mich so bewusst, so stark, dass ich nicht darauf vergiss. Und dass ich es durchziehe, egal was passiert. Und wenn es hektisch ist im Büro, ich mache es trotzdem. Also nicht leicht. Nicht leicht. Sie werden sehen, dass man damit sehr viel entscheidungsfreudiger im Leben wird, sehr viel durchsetzungsfähiger wird im positiven Sinne, dass man die anderen niederbügelt, aber dass man einfach weiß, was man tun soll. Man kriegt dann also viel mehr, wie soll ich sagen, Intuitionen auch, das Richtige zu tun, Entscheidungen zu fällen oft. Und die funktionieren dann oft besser als alles, was man sonst 100.000 Mal übergrübelt und hin und her, das soll ich jetzt und was spricht dafür, was spricht dagegen? Und da kann man dann wochenlang diskutieren, bis dahin hat sich das ja erledigt, weil es gibt eh nicht mehr das Problem. Also ist auch eine Möglichkeit natürlich, aber also wirklich ganz aus dem eigenen Willen, den freien Willen entwickeln. Der Mensch ist zur Freiheit veranlagt, aber in den wenigsten Fällen handeln wir auch wirklich ganz frei, sondern halt das, was die Welt von uns fordert im Grunde und mehr instinktiv. Also da wirklich die Freiheit zu entwickeln. Ganz eine bescheidene Übung. Wenn man die zwei hat, das wieder einen Monat lang mindestens, Dann erst fängt es an, langsam zu wirken. Dann schult man die Gleichmut des Gefühls. Das ist das Dritte. Gleichmut des Gefühls, also da kommt dann, sagt er in der Grobheit, ich bin gleich zornig innerlich. Nein, ich stehe fest, dann sagt man Grobheit, die werden vielleicht eine entsprechende Antwort geben, vielleicht auch eine scharfe Antwort, aber ich gebe sie ihm nicht aus Instinkt heraus, weil wenn er mir angeht, DNA, sondern mit Gleichmut des Gefühls innerlich. Und ich kontrolliere, wie ich aus der Emotion heraus reagiere oder nicht reagiere, ist auch nicht immer so leicht.
Es gibt ja verschiedene Temperamente.
Ja, ja, es gibt natürlich. Ich meine, der Phlegmatiker wird vielleicht weniger Schwierigkeiten diesbezüglich haben, das ist richtig. Das ist richtig. Heißt im Übrigen Gleichmut des Gefühls, kann auch bedeuten, die Übung bewusst mitfühlen zu lernen mit den anderen Menschen. Es kann also auch die andere Richtung sein, nicht wahr? Auch Gleichmut des Gefühls heißt auch, sich nicht wegspülen zu lassen, wenn ein stärkeres Gefühl, eine stärkere Emotion heraufkommt. Das ist im Übrigen etwas, was wir heute im Allgemeinen, also die westlichen Menschen im weitesten Sinne, sich sehr schwer tun, gerade mit dem Gefühlsleben. So diese Feinheiten des Gefühlslebens. Wir haben heute einen sehr starken Intellekt und dann Emotionen, die durchbrechen manchmal, die mit uns durchgehen, dann kommt man in Rage oder sonst irgendwas. Aber Gefühl ist, wirkliches Gefühl ist ganz was anderes. Da ist das Ich eigentlich ganz wach dabei und hat die Kontrolle dabei und durchlebt es, lebt es mit, lebt sich in jemand anderen vielleicht hinein, empfindet wirkliche Empathie. Das heißt, kann Schmerz, Freude, Trauer des anderen Menschen auch mitempfinden. Auch eben sich einzulassen auf etwas Schmerzliches, bewusst, es nicht wegzuschieben. Und da tut sich wieder ein Melancholiker leicht. Also ein Melancholiker ist einer, der von Haus aus eine Neigung hat, das Schmerzliche sehr bewusst zu erfassen und sich eigentlich gerade dann in gewisser Weise am wohlsten fühlt. Also wenn ich nichts wegtue, dann ist es eine ganz große Katastrophe. Naja, hat was für sich, weil im Schmerz, wenn man was wehtut, spürt man sie wenigstens. Ja, das ist auch etwas, was Bewusstsein einer selbst gibt. Das ist, wenn man anhört, ist halt nur leichter. Der Melancholiker hat das so von Haus aus ein bisschen, aber es sitzt im Organismus drinnen bis zu einem gewissen Grad. Wenn ich jetzt diese Gleichmut des Gefühls übe, ganz bewusst aus der Freiheit heraus übe, dann löse ich das aber auch vom Körperlichen los. Das heißt, es wird ein rein seelisches Weben in dem Gefühl. Das heißt, ich bin wirklich im reinen Gefühlselement drinnen und lerne mich in dem frei bewegen und das zu handhaben. Es kann es erleben in voller Größe, ohne dass ich als ich jetzt gleich erschüttert werde. Braucht man dann sehr, wenn man Geistesschulen weiter betreibt, weil dann kommen gewisse Erlebnisse, die sehr erschütternd sein können. Also vor allem lernt man mal sich selber, seiner tieferen Natur nach irgendwann einmal kennen und das ist meistens niederschmetternd. Ja, nein, es ist so und das ist dramatisch. Also man kann sich gar nicht vorstellen, was alles so in einem selber drinnen steckt. Mein Steiner sagt einmal ein ganz gewaltiges Wort, es gibt heute in der heutigen Zeit, im Zeitalter der Bewusstseinsseele, wie er es nennt, keinen Menschen, der nicht am tiefsten Grund die Anlage, die Möglichkeit zu den schlimmsten Dingen legt. Und man kann sich nur, und das heißt, wenn man manchmal so von so grässlichen Dingen hört, die in der Welt passieren, und die Leute sagen, wie kann ein Mensch sowas machen? Das Wunder ist eigentlich, dass es nicht mehr macht. Das ist heute das eigentliche Wunder. Es haben sich einfach gewisse Kräfte in Menschen aufgebaut, die auch sehr negativ sind, die halt normalerweise unterm Deckel gehalten sind, aber wenn manche Menschen das Unglück haben, dass der Deckel gelöst wird, dann kann da Gewaltiges herauskommen. Und man sollte niemals sich so hinstellen, ja, das ist ja das, der ist ja ein Spinner und ein Psychopath oder sonst was. Uns kann das ja alles nicht passieren, weil wir empfinden doch ganz anders. Ja schon, aber im Untergrund sitzt bei uns allen so ein gewaltiger Drache. Das ist eine der ersten Erkenntnisse, die man auf diesem Geistesweg macht, dass in uns auch einige Untiere hausen. Und das ist sehr wichtig, sich diesen Dingen zu stellen, aber so zu stellen, dass man ihm dann standhalten kann, diesen Kräften. Und dazu ist also diese Schulung der Gemütskontrolle sehr, sehr, sehr wichtig. Also zu lernen, einerseits das eigene Emotion, die einem überschwemmen will, zurückhalten zu können. Andererseits auch fähig zu sein, starke Gefühle erleben zu können, ganz bewusst und mit denen auszusetzen, auch wenn sie vielleicht einmal ein negatives Bild auf mich werfen, wo sie nicht nur Hochgefühle sind. Weil ist sehr wichtig bei Menschen, die nach dem Geistigen streben oder so streben, manchmal gern so in den Wolken zu schweben und da ist so schön und die Engel singen und jubilieren aber wenn die Teufel kommen, schaut es halt ein bisschen anders aus und denen müssen wir sozusagen dann auch in Realität begegnen und gegenübertreten, weil die sind da, die sind in uns da, wir sind halt noch keine Engel, nur Engel, das ist eine Bengelung und so ordentliche. Also, das schafft das Gleichgewicht und ich sehe aber jetzt den Aufbau, es fängt an mit der Gedankenkontrolle. Damit schärfen wir mal das Bewusstsein überhaupt. Wir setzen es mit der Willenskontrolle in die Tat um. Da wird es also schon griffiger und dann erst haben wir überhaupt die Fähigkeit, mit dem Gefühl umzugehen. Es hat gar keinen Sinn, mit der Gefühlskontrolle zum Beispiel anzufangen. Das wird nicht gelingen. Die dritte Stufe erst, nachdem wir vorher das Denken, das damit verbundene Bewusstsein und den Willen geschult haben. Beides zusammen ermöglicht uns dann auch, mit dem Gefühl umzugehen und es zu erleben. Das heißt, nicht Opfer der Emotionen zu werden, aber auch nicht nur so abstrakt zu werden, der möglichst nichts erlebt. Das ist doch auch so viele Menschen, die so nur so abstrakt durch die Gebung denkt, erlebt. Fühlt er überhaupt irgendwas? Ich meine, gescheit ist er, aber. Also, ich meine, warum? Einmal zumachen und nicht reinschauen, was da unten ein Drachen ist, weg. Zusperren. Kräftig zusperren und hoffen, dass nichts passiert. Ist aber trügerisch. Naja, ja. Ist doch interessant, so, wenn man schaut, also diese Geräusche der Nazi-Zeit oder so. Das waren oft ganz biedere Leute, biedere Beamte, oder wo man sich denkt, der so mit seiner Wurstsemmel im Aktentasche geht und eigentlich keiner Fliege was zu Leide tut, der guter Familienvater, alles nett. Und plötzlich werden das Bestien, die da tausende Menschen umbringen und noch dazu also mit einem Lustgefühl, also nicht sehr richtig reinsteigern in die Sache. Wie ist das möglich? Wie geht das? Ja, das sind die Kräfte da unten und die damalige Situation hat sich ermöglicht, den Deckel aufzumachen. Und dann plötzlich hat das kleine Ich da oben, das ganz ungeschult ist, keine Chance dagegen. Keine Chance. Keine Chance gegen das anzukämpfen. Da muss man sehr aufpassen. Das heißt also, und wenn man in geistige Richtung geht, begegnet man diesen Dingen. Das heißt, man muss sich sehr stark stärken mit so einfachen Übungen, wenn man sie konsequent macht. Das dauert. Also bis man dann wirklich zu geistigen Wahrnehmungen kommt, das dauert. Das dauert mit Sicherheit also lange. Und gerade der Weg der Anthroposophie, der anthroposophischen Geistesschulung, ist ein sehr langsamer, aber sehr gründlicher. Sie können sehr leicht auf alle möglichen so halborientalischen Methoden relativ schnell irgendwas erleben. Das heißt, irgendwelche Traumbilder, die so vorbeiziehen und den man Hellsehen nennen kann, aber wo man dann genau mit diesen Kräften konfrontiert wird, ihnen aber nichts entgegensetzen kann. Und das kann also höllisch schief gehen. Ist also nicht anzuraten. Ist genau das, was dann viele Jugendliche mit den Drogen etwas suchen, etwa da wird auch sowas auf, wird auch ein Tor aufgestoßen, aber natürlich völlig unkontrolliert. Und noch dazu mit einem Weg übers Körperliche, was also ein ganz alter Weg ist im Grunde, was den Körper heute komplett zerstört. Nicht mehr, weil in den alten Zeiten, auch bei den Ägyptern und das, wovon wir gesprochen haben, haben sie natürlich auch mit gewissen Drogen gearbeitet, um das einzuleiten. Aber halt sehr kontrolliert und die Menschen waren eben auch andere. Heute ist das eine Katastrophe und vor allem, wenn man es ohne entsprechende Schulung macht und Ding sowieso, aber das ist überhaupt der falsche Weg heute. Also heute muss man sich mit diesen kleinen Übungen einmal vorantasten, das dauert entsprechend lang, das heißt, Gleichmut des Gefühls heißt auch Übung in langer, langer Geduld. Langer, langer Geduld und nicht so, so, also jetzt übe ich schon 3 Monate und ich habe immer noch keinen Engel gesehen, jetzt pfeife ich auf die Anthroposophie, das war nichts.
Kann man stecken bleiben.
Ja, genau.
Bei der dritten Übung.
Genau. Richtig. Vierte Übung, auch eine ganz wichtige, die Steiner nennt Positivität. In allen Dingen das Positive sehen. Das heißt nicht, das Negative nicht zu sehen, aber auch im Negativsten das Positive zu entdecken. Das ist was, wir schimpfen und lamentieren, die Politik und alles ist schlecht und das ist schlecht und das ist ein Jammer, die Zeit überhaupt, das ist eine Katastrophe und die Wirtschaftskrise und sonst noch was. Den Blick fürs Positive zu bewahren oder zu schulen. Steiner erzählt da immer so eine persische Legende, aber aus christlichen Zeiten schon, da wird also geschildert, wie der Christus mit den Jüngern spazieren geht und sie gehen am Wegesrand, liegt der Kadaver eines Hundes, der stinkende Kadaver eines Hundes, also so gerade im fauligen Zustand. Und alle wenden sie ab, weil das stinkt und schaut grauslich aus. Und der Christus bleibt stehen davor, bewundert das wunderschöne Gebiss dieses Tieres, das da liegt. Und er freut sich daran, sieht dieses eine schöne, wunderbare in dem ganzen zugrunde gehenden drinnen. Das ist für unsere Zeit auch sehr, sehr wichtig, überall die Keimpunkte eben zu sehen, wo etwas Positives herauswachsen kann. Es gibt sehr vieles, was Altes ist, was im Grunde zugrunde gehen wird. Vieles an unseren Institutionen, das sind so im Grunde Relikte aus einer Vergangenheit. Die ganze Art, wie vieles in unserer Politik funktioniert, ruht im Grunde auf den Säulen des Römischen Reiches in Wahrheit. Und das heißt auf Denkweisen, die der damaligen Zeit angemessen waren und damals ein Fortschritt waren, die aber heute ein Klotz am Bein sind, die nicht die Zukunft bedeuten. Und diese Dinge werden, das garantiere ich, die werden irgendwann zusammenstürzen von selber. Da braucht man gar nichts tun, die stürzen zusammen, weil die Zeit über sie hinwegschreitet irgendwann. Und die Frage ist nur, gibt es dann irgendwo ein paar kleine Körnern, wo was Positives wächst. Das heißt etwas, was in die Zukunft hineinträgt. Und man muss sich dann nicht sagen, ja, das ist so klein, was soll denn aus dem schon werden? 2 Leute sitzen da zusammen und tun irgendwas. Dort liegen die Keime für die Zukunft. Das ist das, was dann herauswächst, wenn das andere zusammenstürzt. Und das Wichtige ist, dass da etwas da bleibt. Dass da etwas überbleibt. Dass nicht nur die Zerstörung da ist. Und dieses Positive zu sehen hat natürlich aber die Voraussetzung, dass man vorher diese Übung mit der Gemütskontrolle auch gemacht hat, dass man nicht jetzt vor lauter Ekel, vor dem schlechten Negativen, das man sieht, sich den Blick verstellen lässt für das kleine, winzige Körnchen Positives, das drinnen ist, das in der ärgsten Sache drinnen ist irgendwo. Das zu entdecken. Also Positivität. Dann ganz wichtig, Unvoreingenommenheit. Unvoreingenommenheit heißt, es kommt jetzt rein, sagt der Brunner Kirchturm, steht unter 45 Grad im Winkel, nicht so viel, Blödsinn, das kann nicht sein. Sondern zu sagen, gut, ich kann jetzt weder Ja noch Nein dazu sagen, ich bleibe einmal unbefangen und warte ab, bis ich die Tatsachen selbst nachprüfen kann. Das heißt, nicht schon vorher aus der Gewohnheit zu urteilen, so oder so muss es sein, sondern offen zu bleiben, es könnte auch anders sein, unter Umständen.
Ist das das Gegenteil von Vorurteilen?
Naja, der Vorurteil hieß also, ich sage mal, unter 45 Grad kann der entstehen, das ist wieder die Naturgesetze. Das habe ich auch in der Physik gelernt, das kann nicht sein, aus, Punkt. Das heißt, ich kenne diese Gesetze, ich sage, das kann nicht sein. Vielleicht ist auch irgendwas da unten, was das stützt, den Turm oder sonst was, was der vielleicht nicht bemerkt hat. Also es heißt ja nicht, dass ich jetzt das gleich glauben muss, das soll ich auch nicht, ich soll offen bleiben. Ich meine, das Ganze hat eine noch sehr viel tiefere Konsequenz. Es heißt eigentlich im Grunde, dass ich jederzeit bereit sein muss, eine Situation überhaupt ganz neu aus sich selbst heraus zu beurteilen und einmal probeweise alles Erlernte, alles Erfahrene zur Seite zu stellen und zu sagen, vielleicht ist es jetzt da anders. Das heißt, im Grunde heißt es, unser ganzes Denken, wie wir an die Bildung, an Schulbildung oder sowas herangehen, heißt es eigentlich, das sehr stark zu relativieren, zu sagen, ja, das habe ich alles gelernt, aber das muss nicht der einzige Weg sein, um an die Dinge heranzukommen. So ist es nämlich auch. Nicht? Überhaupt, wenn ich mir so die heutige Schulbildung im Großen und Ganzen hernehme, ist da so vieles drinnen, was auch im Grunde total veraltet ist, in Wahrheit. Weil die Schulbildung hinkt dann noch hinter der Spitze der Entwicklung sowieso hinten nach und es wird jetzt was tradiert, was im Grunde vor 100 Jahren schon seine Gültigkeit verloren hat. Und nur in unserer Zeit, die so schnelllebig ist, das heißt, wo eigentlich jedes Jahr fast oder jedes Jahrzehnt neue Dinge kommen. Ich meine, man denkt, diese ganzen Handy-Klumpert und das Zeug. Nein, Klumpert, ich habe es auch in der Tasche. Aber wie lange gibt es das bitte? Wie lange gibt es das? iPhone oder was? Das gibt es ein paar Jahre. Und heute glaubt keiner mehr, man kann ohne dem noch leben. Das ist schon fast wie die Luft irgendwo. Also, die Dinge ändern sich heute durch den technischen Fortschritt sehr schnell und die Menschen kommen aber mit ihrer Bewusstseinsentwicklung nicht nach. Das hinkt hinten nach und da trägt die Schule natürlich wahnsinnig viel dazu bei, dass sie also ganz alte Sachen im Grunde den Kindern einbläut und das womöglich noch als absolut ihnen vermittelt, so ist es und anders kann es nicht sein. Das ist also ein Riesengift, das kann man sich heute eigentlich nicht mehr leisten. Also man muss bereit sein zu lernen, zwar und daran seine geistigen Kräfte zu schulen, aber zu sagen, es kann auch anders sein. Das heißt, es geht nicht um das Wissen, das wir uns erwerben, sondern um die Fähigkeiten, die wir daran entwickeln. Das ist ganz, ganz was anderes. Und das sollte die Schule sein. Natürlich soll es rechnen lernen und alles Mögliche, aber es geht darum, was für Fähigkeiten entwickelt daran der Mensch, nicht welches Wissen. Dass er jetzt irgendwas Geschichtsdaten herunterratschen kann, ist nicht das Wichtige. Ich meine, dass er vielleicht was lernt an dem Erleben dieser Geschichte, wenn es der Lehrer lebendig macht, dass er da was mitnimmt und an innerer Kraft mitnimmt. Aber nicht, dass er irgendwelche Daten aufzählen kann. Das ist völlig unsinnig. Also das ist auch so etwas, was mit dieser Vorurteilslosigkeit im Grunde verbunden ist. Wir dürfen nicht vorurteilen, bevor wir die Sache wirklich in ihrer Wirklichkeit erfassen. Und wir haben heute sehr viele abstrakte Vorurteile. Das heißt, in Gedanken wissen wir schon vorher, wie es zu sein hat. Und was sich dem nicht fügt, das darf auch nicht sein, weil es darf nicht sein, was nicht sein, also es kann nicht sein, was nicht sein darf, so heißt es. Also das heißt, wenn es die Gesetze, die physikalischen oder sonst verletzt, dann darf es nicht sein. Aber wenn ich mit Augen sehe, es ist anders. Da sind wir fast auf einer anderen Ebene. Dort, wo an der Schwelle vom Mittelalter zur Neuzeit die Geschichte war, wo man im Mittelalter noch immer dem Aristoteles geglaubt hat. Also Aristoteles hat gesagt, die Nerven gehen vom Herzen aus und das ist das Denkorgan. Jetzt hat man angefangen zu sezieren, das schaut doch ganz anders aus. Dann haben viele gesagt, na, da glaube ich aber trotzdem an Aristoteles, weil der ist die Autorität. Und was man die Sinne sagt, dem traue ich nicht. Ja, heute müssen wir auch vielen Dingen misstrauen. offen lassen, ob es nicht vielleicht auch anders sein könnte. Sagen wir es einfach so, ohne Wertung. Ohne Wertung. Was ich festgestellt habe, eine sehr gute Übung ist es, von Dingen, von denen man fest überzeugt ist, so muss es sein und logischerweise kann es eigentlich gar nicht anders sein, einmal das Gegenteil zu denken. Und das konsequent zu durchdenken, das wird dann nicht in der Wirklichkeit immer passen, aber man kommt auf interessante Dinge drauf dabei. Es ist nur mal probeweise versuchen und zu sagen, ist das wirklich selbstverständlich? Wie schaut die Welt aus, wenn es nicht so wäre? Dann würde sie vielleicht ganz anders ausschauen. Ja, vielleicht sind das Gesetzmäßigkeiten, die in der geistigen Welt dann eine Rolle spielen. Das kann auch sein. Jedenfalls mit Sicherheit spielen nicht die physikalischen Gesetze, die wir in unserer Objektwelt erleben, eine Rolle. Das ist weg. Das haben wir in den letzten Vorträgen ja besprochen, wie nach dem Tod, das ist mit Sicherheit weg. Also was wir an sinnlichen Erlebnissen haben, diese Bilder, das ist mit Sicherheit alles weg. Also das heißt, das ist so 99% von dem weg, was wir untertags erleben. Und die Frage ist, was dann überbleibt. Da wird es spannend, aber es bleibt was über. Aber es sind genau die Dinge, die heute hauptsächlich unter der Schwelle des Bewusstseins sind. Und genau dort kommen wir aber mit solchen Übungen langsam, langsam hin, selber etwas davon zu erleben. Eben von der Welt der Toten, wenn man so will. Weil im Grunde leben wir gemeinsam in dieser Welt. Sie ziehen auch dauernd, aber unter der Schwelle des Bewusstseins durch uns durch und hier und da haben wir einen Einfall, von dem wir nicht wissen, wo er herkommt. Wir sagen halt immer, mir ist das eingefallen. Die Frage ist, na, woher kommt das? Wenn man ein bisschen diese Schulung macht, beginnt man dann langsam einmal zu erkennen, es ist aber ein Gedanke, der ist nicht von mir. Natürlich erlebe ich ihn in meinem Bewusstsein, weil wo soll ich sonst erleben? In der Objektwelt draußen mein Netzchen. Also wenn wir nicht, Sie brauchen nicht glauben, dass man anfängt, Gespenster zu sehen draußen. Und jetzt sagt der Tod, da kommt das Nachtgespenst. Also das ist Materialismus. Ich dachte, klar, bei den Engländern ist das besonders aufgekommen, die waren halt der Vorreiter im Materialismus. Ja, sehr tüchtig darin auch, aber dann stellen sie sich das Geistige natürlich als Gespenst vor. Und daher sehr, sehr, sehr viele Gespenstergeschichten dort. Wenn man die Toten erlebt, dann muss man sie im eigenen Bewusstsein erleben. Und dann kann man da gewisse Eingebungen positiv oder negativen Sinn bekommen. Es ist nicht immer alles positiv auch. Also muss man auch dazu sagen. Weil nur weil sie jetzt über die Schwelle gegangen sind, sind sie auch noch nicht Engel. Sie sind zwar vielleicht in einem engelartigeren Zustand, aber wir sind als Menschen eben immer auch mit gewissen Schwächen behaftet und mit gewissen Dingen, wo wir uns an diese Welt noch klammern, auch wenn wir hinübergegangen sind und dann vielleicht in gewisser Weise willige Opfer da finden, die sich inspirieren lassen von ihnen. Und wir merken das hier gar nicht. Nein, es ist viele Dinge, die, was schwindet denn halt wieder zusammen?
Ein Medium.
Ja, Medium ist dann ganz extrem, natürlich. Medium ist dann ganz extrem. Beim Medium ist es ja so, dass dann wirklich ganz das wahre Bewusstsein ausgeschaltet wird und dann sozusagen der Tote oder was auch immer. In Wahrheit ist das auch sehr, sehr viel komplizierter noch, wir haben auch darüber gesprochen, weil wenn man da hinübergeht, man noch alles mögliche andere ablegt, was heruntergeistert, dann ist die Frage, ob das dann wirklich der Tote ist oder ob das irgendwelche Erwässerungen sozusagen da sind, die in der Seelenwelt oder so noch herumgeistern. Das ist nämlich meistens bei Medien sowas und der Tote ist längst woanders. Aber es gibt solche Einwirkungen und unter der Schwelle des Bewusstseins hat das jeder von uns. Es ist da. Draußen sehen wir es nicht, aber drinnen ist es da. Also es geht also nur darum, hier wacher zu werden. Also genau das Gegenteil des Mediums. Das Medium schläft ein, schläft eigentlich tiefer noch, als wir im tiefen Schlaf schlafen. Also das heißt, dieser Trance-Schlaf ist also ein ganz, 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 ganz dumpfbewusster Zustand. Ne? Der ist also tiefer noch als der tiefste Schlaf, den wir normalerweise haben. Dann Medien zeichnen sich dadurch aus, dass sie in diesen Zustand kommen und dann sind sie einfach aber ein willenloses Werkzeug dessen, was da halt hereinwirken will. Also sie sind dann im Grunde in dem Moment eine reine Marionette. daher sehr unverlässlich, weil es kommt dann sehr darauf an, was da wirklich eingeht. Das kann das Medium selber nicht kontrollieren. Also da ist auch anthroposophische Geistesschulung das genaue Gegenteil davon. Es geht um einen wacheren Zustand. Also es geht auch nicht darum, in so einen traumartigen Zustand hineinzukommen, wie das alte Sehen der geistigen Welt war, sondern ein Zustand, der wacher als unser normales Bewusstsein ist. Und diese Übungen, jetzt habe ich von den 6 Nebenübungen gesprochen, 5 haben wir jetzt, also die Gedankenkontrolle, den Willen schulen, Gleichmut des Gefühls, Positivität, Vorurteilslosigkeit und das 6. ist, alle diese Fähigkeiten in Harmonie bringen. Also diese 5, die wir vorher geschuldet haben, alle ins richtige Gleichgewicht zu bringen. Das heißt, in der Praxis übe ich einmal jedes Monat eine dieser Fähigkeiten und im 6. Monat versuche ich alle ausgewogen miteinander zu üben und in ein richtiges Verhältnis zueinander zu bringen. Das ist eine kleine Vorschulung, die verpflichtet niemand zu irgendwas, aber wenn Sie es konsequent machen, werden Sie sicher positive Folgen davon einfach im alltäglichen Leben spüren. Und das ist das ganz Wichtige, also dass man niemals etwas ein Mensch wird, der dann so abgehoben wird, woher umgeistert ist, nur mehr fürs Geistige sich interessiert. Die niedere Alltagsarbeit interessiert mich nicht mehr, bin ich auch eingeweiht oder sonst. Das ist also völlig daneben. Es ist völlig daneben. Also wenn, muss es zeigen, dass ich in den praktischen alltäglichen Dingen im Grunde geschickter, wiffer, schlagfertiger werde, und zwar aber ohne, dass ich die Logik deswegen anstrengen muss. Die habe ich dann nebenbei auch. Aber man muss wirklich dieses rein logisch, metaphysisch, theologische Denken muss man überwinden. Dabei ist ganz wichtig, Steiner sagt auch, man muss also das Opfer des Intellekts bringen. Wenn man, und was heißt das? Was heißt das? Jetzt kann man sagen, nicht, ob in einer Ehe von Natur dumm ist, dann wird das leichter dort. Naja, opfern kann man aber nur was man hat. Oder? Und der Opfer ist umso wertvoller, je wertvoller das Ding ist, das ich hinopfere. Das heißt, gut ausgebildeter logischer Verstand soll schon auch da sein. Den soll ich schon auch pflegen. Nur in dem Moment, wo ich mich jetzt geistig einstelle auf die geistige Welt, dann muss ich ihn auch leben können. Wirklich völlig. Nicht sagen, also gut, da hat Steiner das und das. Ja, was meint er denn damit? Okay, kannst du mir das erklären? Grübel hin, grübel her. Es wird nichts rauskommen dabei. Es wird nichts rauskommen. Ich habe das öfters schon erlebt, so Diskussionsgruppen. Jeder steuert was bei, am Ende habe ich mir gedacht, gut, jetzt weiß ich endgültig gar nichts mehr. Am Anfang habe ich mir noch gedacht, irgendwie könnte ich was ahnen, aber jetzt weiß ich unter Garantie nur mehr, dass ich nichts weiß. Ist auch eine Erkenntnis, habe ich sogar das gehabt. Aber damit vertreibt man es, damit vertreibt man wirklich jede Geistigkeit. Also das. Dieses Denken hatte auch in Wahrheit wirklich die Aufgabe, den Materialismus vorzubereiten. Das ist eine der Früchte jedenfalls. Interessant, ne? Theologie bereitet den Materialismus vor, glaubt man gar nicht. Aber gerade diese Art des Denkens hat ihn in der Praxis vorbereitet, weil es das Denken ans Gehirn gefesselt hat. Jetzt müssen wir es entfesseln. Jedenfalls dann, wenn wir ins Geistige hineingehen. Deswegen werden wir nicht gleich die Logik verlieren, sollen sie auch nicht gleich verlieren, aber man muss es trennen können. Man muss sozusagen umschalten können von einem im anderen. Und das heißt, dieses geistige Erleben muss man erstens Geduld haben, bereit sein, unbefangen die Dinge einmal zu nehmen, also zu sagen, verstehen du es eigentlich jetzt noch nicht. Ich nehme es einmal zur Kenntnis. Ich sage nicht, es ist dieses, es ist jenes. Ich fange einmal an, damit zu leben und schaue, was weiter passiert. Und irgendwann kommt der Moment, wo ich es erkenne. Den einen früher, beim anderen später, ganz egal, diese Ruhe muss man haben. Und bei manchen Dingen dauert es lang, manchmal dauert es Jahre, manchmal dauert es 2 Tage, es ist ganz unterschiedlich. Aber das muss man abwarten, kann man auch nicht erzwingen. Also gerade in geistigen Dingen, das sind im Grunde so etwas wie höhere Lebensprozesse, wenn man so will. Und ich kann auch nicht einer Pflanze sagen, ja, jetzt hüpfe aus dem Samenkorn als fertige Blume heraus. Das will ich auch sagen, kann es schon, aber es wird nicht funktionieren, sondern sie muss sich lebendig nach ihrer Eigenart entfalten können und das dauert eine gewisse Zeit. Und so mit solchen Kräften, im Grunde sind es ähnliche Kräfte, wenn wir dieses lebendige Denken entwickeln, sind es dieselben Kräfte, die draußen in den Pflanzen gestaltend wirken. Und denen müssen wir eine Zeit zur Reife geben, dann kommt etwas heraus und wir brauchen uns gar keinen Stress machen. Wenn wir so weit sind und wenn die Sache so weit ist, dann werden wir es bewusst erkennen, man muss nicht dranbleiben. Und vorher wird es unter Garantie nicht funktionieren. Wird nicht funktionieren, da kann man glauben, was man will. Und wenn man es also mit abstraktem Verstand zugleistet, dann ist das so, wie wenn man es abschneidet mit der Rippe. Da fährt man mit der Sense drüber und dann wird sicher nichts mehr kommen. Also, aber was man schon tun muss, und das war auch jetzt die Kunst Steiners irgendwo, da wo er uns also ein Beispiel gegeben hat, wenn dann solche Erfahrungen da sind und man sich ganz klar dieses Erlebnisses ist, dann kann ich sie auch ganz logisch nachher beschreiben. Dann kann ich sie hereinholen. Wenn es einmal fertig da ist, kann ich es auch hereinholen und kann es ganz klar, wissenschaftlich klar sogar schildern. Dann hat er immer darauf bestanden, es ist Geisteswissenschaft. Das heißt, ich kann es auch dann in logische Gedanken formulieren, die ein normaler Mensch auch mitdenken kann. Und man sollte nicht sagen, also diese Dinge, die Steiner jetzt schildert, dass die nicht logisch nachvollziehbar wären. Man kann sagen, ja gut, ich nehme es einmal zur Kenntnis, aber ich kann sie selber noch nicht aus eigener Erfahrung bestätigen, aber es ist nichts drinnen, was unlogisch ist oder was etwa der Naturwissenschaft dort, wo sie recht hat, also das heißt, bei den Tatsachen widerspricht. Das stimmt überhaupt nicht. Also man sagt, ja, dann ist ja die ganze Naturwissenschaft aufgehoben überhaupt, denn da gibt sie, passt bestens zusammen. Sofern nicht manche Naturwissenschaftler dann einen Anspruch erheben, über alles andere auch ein Statement abgeben zu müssen. Aber da verlassen sie eigentlich den Boden der Wissenschaftlichkeit. Solange sie also ihre Experimente, ihre Gesetzmäßigkeiten beschreiben, ist gut. Aber wenn sie dann sagen, eine geistige Welt kann es nicht geben, dann sagen sie, was wir über das eigentlich nichts wissen. Und das ist eine Anmaßung. Also es steht aber den Sachen gar nicht im Wege. Und im Übrigen ist kein Beweis fürs Geistige, was manche glauben, ein Wunder. Also die Durchbrechung der Naturgesetze. Dann glaube ich ans Geistige, wenn was passiert, was jetzt den Naturgesetzen widerspricht. Was hat das mit dem Geistigen zu tun? Überhaupt nichts. Ich meine, die Welt ist genauso nach Gesetzen gebaut und herausgewachsen aus diesen lebendigen Gesetzen, nach denen hält sie sich auch. Und die Aufhebung der Naturgesetze ist kein Beweis für das Geistige. Es ist ein Beweis dafür, dass ich irgendeine Gesetzmäßigkeit noch nicht gefunden habe. Aber dann ist es erst wieder eine äußere Gesetzmäßigkeit. Nichts anderes. Also das Wunder ist, dass das alles so schön funktioniert. Und daher sind auch die sogenannten Wunder in der Bibel nie so zu verstehen. Also, jetzt just Gott hat zwar die Welt nach seinen Gesetzen gebaut, aber damit er zeigt, hallo, ich bin auch da, jetzt hebe ich es wieder auf. Also das sind so Dinge, aber diese Missdeutungen sind eigentlich erst in der Neuzeit so richtig aufgekommen, wo man nichts mehr davon verstanden hat und wo man schon sehr materialistisch war. Und dann noch irgendwie, also wenn geistig ist, dann zeig mir doch bitte, dass das Klavier jetzt schwebt. So, mach so und es schwebt. Dann beweise ich das. Ja, vielleicht kann es, wer weiß ich nicht. Aber dann ist es ein physikalischer Vorgang mit halt noch nicht erkannten Gesetzmäßigkeiten. Ja, mag schon geben, keine Frage. Aber Beweis fürs Geistige ist es überhaupt nicht. Dann ist es ein physikalisches Phänomen, nichts anderes. Als ein halt noch nicht entdecktes, und es gibt noch genug nicht entdeckte Phänomene. Keineswegs. Also keineswegs sind wir da fertig damit schon jetzt. Ja, also das sind so kleine Dinge auf dem Weg. Ich würde sagen, so bei den 6 Nebenübungen, mit denen schicke ich sie jetzt nach Hause. Wenn Sie noch Fragen haben zum Thema, stehe ich gerne zur Verfügung.
Ich hätte schon eine Frage, ja, weil wir vorhin von einem Medium gesprochen haben.
Ja.
Wie erreicht man so einen Schlaf, dass das tiefer ist als der Tiefschlaf?
Naja, das ist bei den Medien, die haben eine körperliche Anlage dazu. das wie das genau funktioniert, weiß ich auch nicht, aber da ist auf jeden Fall eine körperliche Anlage dazu vorhanden. Das ist auch nicht etwas, was man wirklich schulen kann. Also ein Medium ist man sich von Geburt auf. Da ist nämlich der, wenn man es jetzt so anthroposophisch ausdrückt, der physische Leib so, dass er sehr leicht den Ätherleib auslockert. Also die Lebenskräfte auch auslockert. Das heißt, eigentlich ist da ein stärkeres Todeskräftepotenzial drinnen als beim normalen Menschen. Weil nicht nur Lebenskräfte, was Scheiner dann den Ätherleib nennt, das sind diese bildenden Kräfte, das Gehirn bilden, die alles Mögliche bilden. Und wenn das herausgehoben wird, wenn es ganz herausgeht, dann tritt der Tod ein. Wenn es teilweise herausgelockert wird, dann kommt man in diesen medialen Zustand hinein. Weil das passiert im normalen Schlaf nicht. Da bleiben diese Lebenskräfte drin, weil sonst hätte man in der Früh nicht mehr aufwachen. Das wäre schlechter, also wenn die rausgehen würden. Das ist auch das bei der ägyptischen Einwährung, von der wir gesprochen haben, hat man auch daran gearbeitet, diese Lebenskräfte zu lockern. Nicht nur die Bewusstseinskräfte herauszuziehen, weil das passiert sowieso im Schlaf, aber das reicht nicht, sondern man bringt auch die Lebenskräfte heraus, daher bringt man ihn auch in seinen Art medialen Zustand hinein. Und da bei der ägyptischen Einwährung sogar ganz, 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 ganz tief hinein. Und aber so bei den Medien, die das von Geburt auf sind oder von der Anlage her sind, ist das eine physische Anlage, also wo der Ätherleib dadurch sehr leicht herausgelockert wird.